Mitten aus Texas begrüßt euch der Sneakpot zur Folge 545. Wir sprechen heute für euch den Film Hell or High Water. Bevor wir hier noch ein paar Banken ausräumen, begrüße ich meinen Bruder Robert Krüger.
Howdy. Und Stefan Giesbert ist, jetzt hast du schon gesagt, dass du mein Bruder bist, dann bist du wohl der andere Bruder.
Howdy, Bruder. Ich bin noch so in dieser WM-Final-Stimmung und wollte dich eigentlich als Bruder Ante Rebic vorstellen, aber das geht ja nicht.
Das passt nicht, aber ich mache den Ball lang. Nee, ach so, ja, so ähnlich.
Den Ball lang.
Genau, ja.
Ja, wir sprechen nachher auch noch kurz über die zu Ende gegangene Fußball-WM und meine schlechten Tipps und deine guten Tipps. Aber vorher sprechen wir über Hell or High Water. Worum ging's?
Ja, Hell or High Water. Es geht um zwei Brüder, die Banken ausrauben. Allerdings so, da es gibt einen Grund, warum sie das tun. Sie haben ein bisschen ein Problem. Der jüngere der beiden Brüder, gespielt von Chris Pine, hat Frau und Kinder, beziehungsweise eine Ex-Frau und Kinder. Und
in meinem Kopf habe ich jetzt Ex-Kinder gemacht, aber das geht nicht.
Nee, das geht auch, aber das ist sehr unschön. Er hat Ex-Frau und Kinder, die leben jetzt nicht mehr bei ihm. Er lebt auf einer Farm, die der Mutter wohl gehörte. Und die Mutter ist kürzlich gestorben. Und es kommt dann im Laufe des Films, erfahren wir, dass da Schulden auf der Farm sind. Also irgendwie eine Hypothek, und da sind irgendwie von der Bank übers Ohr gehauen worden. Und es gibt da Schulden zurückzuzahlen, um diese Bank, um diese Farm schuldenfrei zu machen und irgendwie den Kindern mal vererben zu können, damit es denen mal besser geht. Das ist so der Hintergrund. Und der andere Bruder, gespielt von Ben Foster, den ich ja sehr, sehr gerne sehe und nach wie vor für einen sehr, sehr guten Schauspieler halte, der viel zu wenig Jobs bekommt. Der spielt den anderen Bruder, kürzlich aus dem Knast rausgekommen, so ein bisschen der wildere von beiden, nicht so sehr überlegt, bisschen Haudegen-mäßiger. Und hat ihn da vielleicht reingequatscht oder ich weiß nicht so genau. Jedenfalls, die beiden haben jetzt eben diesen Plan, sie rauben in der gesamten Gegend Banken aus. Und haben da sich das so zurechtgelegt, wie sie das eben machen wollen. Man nimmt immer nur die kleinen Scheine, damit man nicht die großen markierten Pakete irgendwie dann erwischt oder so. Man raubt eigentlich immer nur die Kasse aus, nimmt da vielleicht 2.000 bis 4.000 Dollar oder so mit. Und jetzt, das muss man da halt ein paar Mal machen, bis man die Hypothek abzahlen kann. Aber ich glaube, sie brauchen auch nicht so ewig viel. Also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie Hunderttausende brauchen oder so.
Es spielt jetzt irgendwie in der Jetztzeit.
Es spielt, das ist eine gute Frage.
Also ich habe irgendwie jetzt in der Anmoderation mir die ganze Zeit vorgestellt, dass wir so im wilden Westen Texas unterwegs sind, weißt du, so mit Cowboys und aber das ist nicht so. Gibt schon Autos und so ein Kram.
Es gibt, es gibt Autos, die fahren mit Autos rum. Ja, wenn du jetzt, Autos ist ein gutes Stichwort. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so richtig die Jetztzeit, weil die haben teilweise diese modernen Ford Trucks da, diese F-130, 150 oder wie die Biester heißen. Das ist wahrscheinlich sehr jetzt.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Aber die Indianer sind nicht weit weg.
Was?
Und zwar gibt es noch den großen Gegenspieler natürlich, den Texas Ranger, gespielt von Jeff Bridges.
Oh.
Und steht kurz vor der Pensionierung und kriegt jetzt nochmal sozusagen diesen letzten Fall, der wahrscheinlich sein letzter Fall sein wird, bevor er dann in Pension geht. So nach dem Motto, irgendwie knallt ihm der Kollege den auf den Tisch und sagt ihm, so nach dem Motto, hier, du darfst noch ein bisschen Spaß haben, bevor du dann endlich die Füße in deinen, die Füße hochlegst und dich in deinen Armchair setzt, also so auf die Veranda und dann nur noch schaukelst und in den Sonnenuntergang guckst. Dieser Kollege, der da mit ihm zusammen ist, das ist eine eigenartige Beziehung, Arbeitsbeziehung zwischen diesen beiden. Denn der hat irgendwie so, er sagt, dass er teilt in seiner Herkunft teils mexikanisch, aber auch teils eben Native American ist. Also von Texas Ranger wird er die ganze Zeit als Indian bezeichnet. Mhm. Und Jeff Bridges hat er spielt den so haudigen Texas Ranger, die tragen auch diese weißen Hüte, man sieht den Hut auch auf dem Cover, wenn man sich das Cover anguckt, im Hintergrund der Kopf, der da groß im Sonnenuntergang steht auf dem Cover, ist eben Jeff Bridges mit so einem Westernhut. Und ich habe den Film auf Englisch geguckt, man versteht Jeff Bridges echt kaum, also der muss wirklich mal die 7 Kaugummis zwischen den Zähnen rausnehmen. Dieser Texas-Dialekt ist echt heftig. Und er beleidigt den Typen immer so, macht immer Indianerwitze über den. Und wenn der einen von den Indianerwitzen kontert, dann macht er Mexikanerwitze über den. Und wenn er dann aber mal einen zurückgibt, dann gratuliert er ihm dafür, dass er so nach dem Motto, ey, jetzt kriegst du es langsam raus. So, du, also ich glaube, er meint es in dem Sinne, obwohl es teilweise fiese Sprüche sind, meint es in dem Sinne nicht wirklich böse, sondern er ist halt so seine Art, wie er mit dem so umgeht, so dass er den so anfrotzelt so. Mhm. Und eigentlich erwartet er, dass der zurückschießt.
Okay.
Und das macht er aber am Anfang nicht und der kann das nicht so richtig oder weiß ich nicht, der will das auch nicht so richtig. Und ein paar Mal macht das dann aber und dann ist es teilweise echt lustig. Also das sind so die beiden, die Polizeiseite sozusagen, zu der wir immer wieder mal hinschalten, die eben versuchen rauszukriegen, wie können wir denen einen Schritt zuvorkommen, was wissen wir über die und so weiter, wie das halt in so einem typischen Hin und Her ist. Und dann eben auf der Gangsterseite haben wir unsere beiden Brüder, Chris Pine und Ben Foster spielen die und die wollen halt Banken ausrauben. Und müssen natürlich dann noch Geld waschen und dann alles Problematiken, was man so hat als Gangster. Und dann geht das eben so dahin. Und fand ich sehr sehenswert. Schöner Film. Texas ist schön inszeniert. Ben Foster und Chris Pine machen das sehr solide, diese beiden Brüder zu spielen, die sehr ungleich sind und aber eben jetzt dann geeint sind durch diese Mission, die sie haben. Der Film nimmt sich viel Zeit und Ruhe, das ist nicht besonders hektisch inszeniert, fand ich sehr angenehm, das plätschert fast so ein bisschen dahin und gegen Ende nimmt es dann immer mehr Fahrt auf, wird auch richtig spannend und das Ende ist toll gemacht, weil es nicht an der Stelle endet, wo man denken würde, dass es endet, also es passieren verschiedene Dinge, die ich natürlich nicht sagen darf.
Ja, klar.
Und dann würde man erwarten, so okay, krass, so ist das jetzt also ausgegangen. Und dann weiß man nicht so recht, was macht der Film jetzt noch? Und das, was er dann macht, fand ich einen schönen Endpunkt so, weil er lässt einiges offen, aber nicht so, dass du unzufrieden bist, sondern es wird so klar, wie die Situation jetzt ist und da wird dann nochmal drüber geredet und dann, ich fand es irgendwie, es war anders, als ich, alles, was ich erwartet hätte, ist nicht so gewesen, wie es dann gekommen ist. Und das, was dann gekommen ist, fand ich aber irgendwie schön, also das fand ich gut. Mhm. Auch wenn viele dramatische Sachen passiert sind, kurz vorm Ende, also
okay.
Trotzdem schön, schön aufgelöst.
Und ist schon eher ein Thriller oder ein Western?
Naja, nee, es ist halt eigentlich so ein klassischer Crime-Thriller.
Okay.
Ja, so würde ich sagen. Bisschen Drama ist da natürlich drin, aber ja, im Wesentlichen würde ich sagen Crime-Thriller, das trifft es schon. Geschrieben ist der von Taylor Sheridan, den hatten wir kürzlich gesehen, insofern, weil er Sicario, das heißt kürzlich, das ist auch schon wieder 2015 gewesen, das ist sogar älter, ja. Aber den hatten wir, glaube ich, relativ oft mal wieder so erwähnt, weil der ja auch dann Oscar-mäßig und so.
Nee, kann ich erinnern.
Was ist dieser Film gewesen? Grenzbewachungsgeschichte, ja. Mexiko mit Benicio del Toro. Und
hatten wir auch irgendwie in der Sneak oder sogar?
Ja, hatten wir in der Sneak, genau.
Ja.
Und den hat er geschrieben und kürzlich hat Claudia Wind River besprochen. Auch so Native American Reservat, FBI-Ermittlungen. Mhm. Ich glaube, sie war so ein bisschen hin und her gerissen. Und den hat er nicht nur geschrieben, sondern da hat er auch Regie geführt. Und jetzt hier ist er halt auch wieder der Drehbuchautor.
Okay.
Und ja, insofern das mit diesen Drehbüchern und so ein bisschen die, so diese Grenzregionen und Native Americans, Mexican, Texas, da, New Mexico, all diese ganzen Regionen und die Geschichten, die da so relevant sind, die da mitkommen quasi, das scheint so sein Ding zu sein. Da schreibt er wohl immer wieder mal drüber.
Okay.
Naja. Ja, also würde ich empfehlen, wenn ich Punkte geben müsste, sage ich mal 7, hat mir gut gefallen.
Okay.
Habe ich auf Amazon Prime gesehen, ist aus dem Jahre 2016.
Ist das dabei oder musstest du kaufen?
Zahlen? Nee, aber ist dabei im Moment. Oh, okay. Also das kann sich ja immer mal ändern, aber ist dabei. Ja.
Also war Juli 2018 ist dabei.
Genau. Und war übrigens für 4 Oscars nominiert, hat aber keinen bekommen. War für bester Film nominiert tatsächlich. Jeff Bridges war für Actor in a Supporting Role nominiert. Taylor Sheridan für Best Original Screenplay. Und dann gab es noch eine Nominierung für Editing für Jake Roberts. Muss ich auch sagen, Editing, also ob ich das jetzt Oscar-würdig finde, keine Ahnung, so genau habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Mhm. Aber 1-2 Szenen sind mir zwischendrin aufgefallen, wo einfach Kamerabewegungen, auch mit Dingen, die sich spiegeln und wie dann übergegangen wird von, ja, weiß nicht, von einem Außen zu einem Innen und so und wieder zurück. Da waren ein paar Sachen bei, die mir wirklich gut gefallen haben. Ich kann es jetzt nicht so genau beschreiben, weil ich es nicht mehr 100% parat habe, weil es schon ein paar Tage her ist, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß, dass mir ein paar Sachen aufgefallen sind, wo ich dachte, oh, cool gemacht, clever gemacht, schön, ja, auch geschnitten.
Dann. Gut, so Sachen, wo natürlich auch die Kameraarbeit mit drin ist, das heißt, die haben das wahrscheinlich schon für den Schnitt gedreht.
Wahrscheinlich, ja. Genau.
Weil bei manchen, in anderen Szenen, wenn man an einem bestimmten Punkt rein oder rausgeht aus einer Szene, ist das natürlich dann doch die Arbeit des Cutters.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn ich als Regisseur das so plane, mit dem Cutter, vielleicht arbeitet man ja doch echt eng zusammen als Regisseur. Und dann natürlich auch mit dem Kameramann. Und das so direkt drehe, okay, dann ist immer die Frage, ist das jetzt wirklich dann Verdienst des Cutters? Aber
genau, aber es gibt ja sicherlich andere Szenen oder andere Auflösungen, wo man merkt, so, wow, das ist total klug montiert oder so.
Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mit dem Auge dafür geguckt. Das könnte man sicher vielleicht nochmal machen. Aber man merkt zumindest im Film an, dass da auch richtig Wert drauf gelegt wurde. Und dass da Leute am Handwerk waren, die wussten, was sie tun. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass du das Gefühl hast, okay, es ist halt irgendwie zusammengeschnitten, aber das betrachtet da von den Leuten, die das da machen, wenn es jetzt irgendeine Rom-Com ist oder so, da versucht da auch niemand Kunst zu machen, sondern versucht da jemand Handwerk hinzulegen.
Ja.
Und ja.
Dann. Ja, aber auch da, also es gibt ja manchmal Filme, wo du einfach merkst, so, boah, da hat sich jemand doch Gedanken gemacht, um es klug zu montieren oder sowas. Und also das finde ich immer großartig, wenn man sowas schaut und so, oh ja, ja, toll. Natürlich ist es auch blöd, wenn einem so ein guter Schnitt dann plötzlich rausreißt, weil man dann doch auf der Metaebene versteht, dass der Film so gut ist und naja. Ja, gut. Also, Hell or High Water auf Amazon Prime im Moment kostenlos. Durchaus eine Empfehlung, wenn man Crime-Thriller gucken mag. Wikipedia behauptet, es sei ein Neo-Western. Naja.
Naja, das, ja, natürlich, ich meine, der eine jagt den anderen und der Typ hat einen Hut auf. Von mir aus, so spielt in Texas. Aber
da muss ja Western sein.
Ja. Pferde kommen auch drin vor.
Ja, siehst du. Ja, dann, also, was brauchst du noch? Ja, vielleicht noch jemand, der am Galgen aufgeknöpft wird.
Ja, das haben wir nicht, glaube ich, so. Oder ich habe es verpasst, aber nee.
Oh, das ist die Schlussszene und du sagst es jetzt nicht. Was ganz
nett. Der eine Typ, der tatsächlich mit den Pferden drin ist, das ist die Cameo-Rolle von Taylor Sheridan, also von dem Autor.
Ach,
der ist lustig. Der Cowboy, der da mit dem Pferd über die Straße reitet.
Naja, gut. Also, so viel dazu. Vermutlich werde ich nächste Woche etwas Westernartiges besprechen. Ich habe gemeint schon angefangen, das ist eine Serie. Ich dann nächste Woche.
Gut, das ist jetzt alle außer ich, weil ich mit Serien mich nicht so auskenne, dass ich jetzt wüsste, wovon du sprichst.
Ich habe es ja aber vorhin sogar schon gesagt.
Das musstest du jetzt verraten, ne?
Okay, das bringt uns zur nächsten Kategorie der Droge der Wahl.
Hervorragend.
Wie immer stürze ich direkt aus meinem gemütlichen Podcast-Sessel, den ich auch nur zum Podcast und nie zum Fernsehen verwende. Nein, das stimmt nicht. Hinter die Bar.
Ja.
So, und was finde ich was? Hier?
Was findest du denn?
Ein Riesling-Sekt trocken. Was mache ich damit? Der wurde heute Morgen geöffnet. Kann im Moment noch was? Morgen vermutlich nicht mehr. Jetzt brauche ich einen Vorschlag von dir, was ich damit mache. Ich probiere es dann mal, wie trocken der ist. Ja. Hörst du ihn perlen?
Ja, das hört man sehr deutlich sogar. Ein Sekt, ja, okay, es perlt. Dann würde ich ja mal versuchen, das ein bisschen wie Champagner zu benutzen. Mhm. Wie trocken ist das denn? Hast du jetzt schon probiert?
Ja, schon eher trocken, ja, doch angenehm.
Ah, okay. Aber wahrscheinlich auch mit einer knackigen Säure, oder? So Riesling würde ich jetzt mal auch erwarten.
Ja, ja.
Jo. Da könntest du jetzt French 75 machen. Oder
Seelbach,
wenn du noch.
Ich habe Seelbach. Ich habe Säure, ich habe keine Säure hier.
Ja, dann fällt auch Old Cuban raus, aber der Seelbach-Cocktail ist tatsächlich ja eine schöne Idee.
Seelbach war
eine Million Dashes Angostura und Whisky. Genau. Peugeot. Oh Gott. Ah, Peugeot, richtig.
Sieben Angostura, sieben Peugeot, dann Whisky und Zuckersirup und dann aufgießen, ja?
Ja, ich glaube. Warte mal, ich gucke es gerade mal nach.
Ja, ja. Hier die Profis. Aber das mit dem 7-7, das wissen wir schon. Ich versuche es erstmal mit 6.
Also ein Shot Bourbon, ein Shot Triple Sec steht hier.
Na, als Süßung, ja.
Und da steht aber mit, steht mit 2 Dashes und 2 Dashes. Das kann nicht stimmen.
Die 7 sind schon drin. Okay. Bourbon, ja?
Ja.
Bullet.
Habe ich hier auch stehen.
Ich habe ihn mal mit Noahs Müll gemacht bekommen. Das war hervorragend. Aber da auch mit Champagner, deswegen würde ich den auch dafür auf. So, ja, was trinkst du denn?
Ja, ich weiß noch nicht. Du musst mir jetzt sagen, was ich zuerst trinken soll.
Oh, du hast gleich 2 Drinks am Start. Das wird doch wieder so eine Besowski-Sendung.
Niemals.
Bei uns doch nicht. Im Leben nicht.
Also trinke ich jetzt erst einen Sipsmith VJOP Negroni oder trinke ich erst einen Manhattan? Ich bin langweilig, ich trinke das, was ich immer trinke.
VGOP Negroni.
Okay, also.
Ich hasse helle Spirituose, danach dunkle Spirituose.
Das war der Vakuumstopfen in meinem Wermut.
Es wird immer älter. Wie mit den Frauen auch. Nee, warte, das war was anderes. Ich habe irgendwann, an irgendeiner Stelle habe ich die Überleitung verpasst.
Ja, das glaube ich auch. Ist schön auch, dass ich den VGOP zuerst trinke. Damit es gleich richtig knallt. Und dann.
Jetzt habe ich einen Löffel abgemessen, aber so viel daneben geschüttet.
Dass es auch egal ist, ob du und was du da abgemessen hast.
Ja, ja.
Okay, also mein Negroni wird jetzt hier Campari, Wermut und.
So ein CL brauchen wir davon schon.
Ordentlicher Gin. Shit, ich habe VGOP in meine Tastatur gekippt. Sekunde, ich muss das kurz weglecken.
Oh Gott. Oh Gott, diese Sendung. Wir haben noch nicht mal. Wir haben einen Film geschafft und du leckst schon die Tastatur aus. Ja, ja. Ja, das wird hier ganz gut. In was für ein Glas würdest du den denn machen dann am Schluss? In eine Schale oder?
Ich habe ihn das letzte Mal, als ich ihn in der Bar serviert bekommen habe, in einem Tumbler bekommen.
Auf Eis.
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein eisgekühlter Tumbler ohne Eis. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist natürlich blöd. Eiswürfel würde ich nicht machen mit Champagner, das ist blöd.
Ja, ist ja nur Riesling-Sekt. Achso, dann geht's.
Also auf dem Foto im Dips Guide ist es so eine Art Sektglas, aber so ein hässliches, was ich nicht kaufen würde.
Was meinst du mit hässlichem Sektglas?
Ja, so ein. Was eigentlich so aussieht wie so ein etwas zu dünnes Weißweinglas, aber halt rundlich ist und ist irgendwie hässlich.
Ja, ich glaube, ich nehme eine Schale einfach.
Jetzt ist da VGOP in meiner Tastatur.
Naja, solange die Sendung noch läuft, ist gut.
Das ist immerhin nicht klebrig und das ist immerhin nicht klebrig und desinfiziert schon mal alles, was da so drin ist.
Ja, alles, was da lebt, lebt da jetzt nicht mehr so lange. Mhm. Oder nicht mehr so fröhlich. Boah, das ist noch ein bisschen kräftig. Ich mache noch einen Schuss Zucker ran.
Gut, während du da zuckerst, gehe ich mal zur nächsten Sendung über und mache diesen Difford-Sky-Tab hier wieder zu.
Genau, du hast nämlich noch einen Film geschaut, The Nice Guys. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den überhaupt schon mal gehört habe davon. Dann habe ich bei uns, das heißt genauer genommen, du hast bei uns ins Sneakpot Geschichte reingeguckt, also einfach in die Suchfunktion. Und da steht drin, dass ich den Film mit 10 Punkten bewertet habe. Warum denn das?
Ja, es finde ich wirklich erstaunlich, dass du dich nicht an diesen Film erinnern kannst, weil ich genau weiß, wie wir damals beide zusammen in der Sneak waren. Und darüber sprachen danach, dass wir den beide total toll fanden. Und ich bin auch der festen Überzeugung gewesen, dass ich danach mit dir eine Sendung aufgenommen habe, wo wir genau das verkündet haben. Und da habe ich jetzt eben nachgeschaut und habe gedacht, na, mal gucken, wie viele Punkte ich dem damals gegeben habe. Und dann schaue ich da so und sehe, okay, Stefan hat ihm 10 Punkte gegeben und ich stehe da nicht drin. Warum? Scroll weiter, gucke und stelle fest, ich war gar nicht mit dir in der Sendung. Ich war wohl mit dir in der Sneak und habe den Film mit dir gesehen. Mhm. Aber in der Sendung waren dann Christoph und du. Und Christoph hatte ihn natürlich nicht geschaut. Und du hast ihm 10 Punkte gegeben. Ach. Und ich habe offensichtlich in dieser Sendung hier noch nie drüber geredet, weshalb ich das jetzt dann nachholen kann.
Mhm. Das war übrigens die Sendung, die Sneak, wo man in mein Auto eingebrochen hat danach.
Mm.
Du erinnerst dich vielleicht.
Daran erinnere ich mich ja. Aber das erklärt vielleicht, warum du den Film vergessen hast.
Kann natürlich sein.
Warum ich den Podcast vergessen habe oder eben nicht meine Nicht-Teilnahme vergessen habe. Mm. Das weiß ich nicht.
Ja, 50 Sendungen im Jahr, das ist überlagert alles.
Das überlagert alles. Genau. Okay.
Also für alle, die sich nicht mehr an Sendung 438 erinnern können.
Ja, 438.
Worum ging es bei The Nice Guys?
The Nice Guys ist so ein im Grunde ein Comedy-Buddy-Movie-Gangster-Ermittler-Film. Der spielt im Jahre 1977 in L.A., also ein bisschen am Rande der...
Dann ist auch klar, warum ich den mochte.
Der Film- und Sternchen-Welt so. Mhm. Und wir lernen am Anfang des Films Russell Crowe kennen. Der ist nicht mal Privatdetektiv, der ist so, wie sagt man, der ist so eine Faust zum Anheuern. Ja, nee, also er hat keine PI-Lizenz, sondern er ist so eins drunter, so wenn du dir einen PI nicht leisten kannst, dann engagierst du ihn, wenn du irgendwem aufs Maul hauen lassen willst oder so.
Okay, die Hand des Königs.
Da kommt er das macht ihm auch ein bisschen zu schaffen. Er weiß, dass er irgendwie so ein bisschen so ein Taugenichts, das scheint manchmal durch, aber es wird nicht zu dramatisch, dass er so ein bisschen manchmal das Gefühl hat, so richtig für was nutze in der Welt ist er nicht, aber okay. Er macht da so, was er macht, und am Anfang lernen wir es halt so kennen, dass er wird von irgendjemandem bezahlt dafür, dass der dem Freund seiner 13-jährigen Tochter, irgendwie so ein 30-Jähriger oder so, dass der die Finger von seiner Tochter lassen soll, dem haut er dann aufs Maul, dann macht er das halt.
So einer.
Dann lernen wir noch Ryan Gosling kennen. Der ist PI, also Private Investigator, also Privatdetektiv. Mhm. Und ist da ganz gut drin, aber seine Tochter zum Beispiel hält ihn für einen fürchterlich schlechten Menschen, weil er hin und wieder auch Leute ein bisschen abzockt. Manchmal versucht er das so ein bisschen einzudämmen, aber...
Dass jemand Ryan Gosling für einen schlechten Menschen halten kann, verstehe ich
ja nicht. Ja, das ist seine eigene Tochter halt.
Ja, gut.
Die ist auch ein bisschen schwierig, weil die Mutter ist, die dazugehörige gibt's nicht mehr, und deshalb hat er da so ein bisschen schwierige Situation auch, und ja, Geld ist ein bisschen knapp, aber stylisch muss halt immer alles sein, weil es ist ja 70er, muss coole Anzüge, muss cool aussehen und so. Cool. Die beiden geraten erstmal aneinander, weil sie der eine wird beauftragt, dem anderen irgendwie mal die Knochen zu brechen, und das macht er dann auch. Aber bei der Gelegenheit merken sie, dass sie irgendwie so grob am gleichen Fall arbeiten, und der Fall ist illustrer, sagen wir mal. Der spielt in der Pornobranche, beziehungsweise gleich die Eröffnungssequenz, noch während der Titelcrawl vom Film läuft, kommt eine Pornodarstellerin in einem spektakulären Autocrash, der wirklich gnadet gut gefilmt ist. Das Auto fährt so einen Berg runter und durch so eins von diesen amerikanischen Papphäusern durch. Und man sieht es schon, das ist so toll gemacht, weil wir sind mit der Kamera in dem Haus bei dem Jungen, der da durch das Haus läuft und gerade ein Pornoheftchen bei seinem Vater stibitzt und in den Centerfold aufmacht und da ist diese Pornodarstellerin drin, die gleich mit dem Auto durch sein Haus krachen wird. Das weiß er aber natürlich noch nicht.
Oh, und ich glaube, da erinnere ich mich doch jetzt dunkel dran.
Und wir sehen dann halt das Auto im Hintergrund durch das Fenster schon von der Straße abkommen und den Berg runterkrachen. Und dann geht die Kamera aber mit uns nochmal woanders lang und dann schlägt dieses Auto durch dieses Haus durch. Und es ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und dann hast du halt da so eine tote Pornodarstellerin. Und
okay, alles
relativ
klar.
Schnell wird dann klar, dass die beiden an demselben Fall arbeiten. Irgendwie geht es darum, eine sogenannte Emily oder Emilia, wie auch immer, Amelia, wie auch, jedenfalls, die muss gefunden werden und die hängt irgendwie mit einem Film zusammen, der so Kunstfilm, Avantgarde, Artistik, irgendwas, aber eben doch Porno und gemacht wurde und scheinbar sterben ständig alle Leute, die mit diesem Film irgendwas zu tun hatten und die beiden müssen rauskriegen, warum. Und dann wird es halt so eine klassische, die müssen sich so ein bisschen zusammenraufen, streiten sich immer wieder, so eine Screwball-Buddy-Komödie. Aber diese Ermittlung, es ist absurd, was da für Figuren auftauchen, irgendwelche Schurken mit blauen Gesichtern und also es passieren immer lustige, komische Dinge und dieses Comedy-Talent, was auch Ryan Gosling in sich hat, das hätte ich ihm so gar nicht in dem Sinne zugetraut. Auch was so Timing angeht und so Spielfreude. Es gibt diese fantastische Szene, wo Ryan Gosling auf dem Klo sitzt und Russell Crowe kommt rein, ist so eine öffentliche Toilette, so mit so drei Kabinen nebeneinander.
Ja.
Und er macht die halt auf, so Ryan Gosling sitzt drin auf dem Klo, hat den Arm gebrochen, im Gips drin und hat jetzt aber eine Waffe dabei und eine Zeitung in der Hand und will jetzt drei Sachen gleichzeitig machen. Er will Russell Crowe mit der Waffe bedrohen, er will sich die Hose hochziehen und er will diese Tür daran hindern zuzugehen und weil damit er den im Blick behalten kann und das alles geht drei gleichzeitig nicht, vor allen Dingen nicht mit einer Hand, weil man halt eine in Gips hat und Russell Crowe steht einfach nur draußen und macht ein böses Gesicht und wartet, was jetzt passiert und Ryan Gosling sitzt auf diesem Klo und verzweifelt an der Situation und das allein ist so Slapstick und so gut gespielt, das hätte ich Ryan Gosling so nicht zugetraut. Ich war total, und ich weiß noch, dass mir das, alles was ich jetzt sage, hätte ich eigentlich auch in 438 sagen können, wenn ich dabei gewesen wäre. Ich habe den jetzt einfach nur nochmal geschaut, weil ich Bock hatte, den nochmal zu schauen, weil ich ihn exakt so gut in Erinnerung hatte und ich habe ihn geguckt und er hat wieder extrem viel Spaß. Ich fand den fast sogar noch mal besser.
Okay.
Und
hast
deshalb
du ihn in OV geschaut oder auf Deutsch?
Ja, diesmal habe ich ihn in OV geschaut. Okay, wir hatten ihn natürlich. Ja damals in der Sneak auf Deutsch. Aber du hast ihm 10 Punkte gegeben, nachdem du die deutsche Version gesehen hast. Also offensichtlich auch kein Problem. Ich fand ihn ja auch damals schon total toll. Und was ich nicht verstehe, warum kennt keine Sau diesen Film? Warum, wenn ich Arbeitskollegen oder so auf diesen Film anspreche oder generell irgendwelche Leute, mit denen man so auf Partys oder so über Filme spricht, kein Mensch hat The Nice Guys gesehen und ich bin damals, sind wir zwei zusammen aus dem Kino rausgekommen und ich habe gesagt, das könnte ein Kultfilm werden. Der ist einfach gut, der ist einfach mega gute Laune, der ist toll gespielt, der hat eine spannende Geschichte. Ich fand den rundweg, ich hatte da nichts zu kritisieren und jetzt nicht im Arthouse Kunst irgendwas besonders wertvoll, sondern einfach nur macht Spaß. Und könnte ein Kultfilm werden. Ist es aber nicht. Der ist damals im Kino an der Kasse, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber so aus meiner Beobachtung, der ist damals nach unserer Sneak ins Kino gekommen und relativ schnell wieder gegangen. Ich habe niemanden irgendwo mal drüber reden hören. Man hat zwar vielleicht die ein oder andere Kritik gelesen. Es gab den ein oder anderen Kommentar bei uns im Blog damals, aber
ja, genau.
Ist eigentlich so rein raus weg und apropos, man hat nicht viel davon gehört.
Ja, apropos Kommentar, ich bin in der Sendung damals wohl nicht auf Captain Morgan eingegangen, dass sie das trinken. Jetzt musst du drauf eingehen.
Muss ich das? Okay, ja. Das ist die letzte Szene. Also das ist ein Screenshot, den wir damals in der 438 verwendet haben. Das ist so ziemlich die allerletzte Szene, nachdem der Showdown rum ist, wo sie dann beide zusammen in der Bar sitzen und die Sachen nochmal reflektieren. Und da trinken sie Captain Morgan. Sieht man nun sehr prominent auf dem Bild, das wir verwendet haben, ist für den Film aber eigentlich total egal. Gut. Fieses Zeug muss man nicht, also ich mag ihn nicht sonderlich.
Nee. Ja genau, da kann ich die Schwerde, warum das denn nur Rum-Erzeugnis heißt und nicht Rum, aber Naja, rum muss halt bestimmte Prozent, also mindestens 37,5% haben und maximal, glaube ich, 100 Gramm Zucker oder sowas.
Ja, aber die Liter. Aber, ja,
also was immer noch, glaube ich, viel ist. Und Captain Morgan ist ja dann doch ja, noch süßer und noch gewürzter.
Vorhin ist das bei allen Captain Morgans so? Es gibt doch auch einen weißen Captain Morgan und so. Aber der braune ist einer von diesen Gewürzdingern, gell?
Ja, Captain Morgan ist, glaube ich, alles Gewürz rum.
Echt? Weil ich glaube, ich habe einen weißen Captain Morgan. Ich bin nicht sicher, ob der gewürzt ist. Der ist hier mal als Werbedings angekommen.
Oh, ups. Ja. Siehst du mal. Und wir haben keine Promotion-Sendung dazu gemacht. Erstaunlich.
Nee, das hier wird auch keine.
Genau, ich sage ja auch Gewürzbutter und nicht Butter. Also Buttererzeugnis.
Ja. Buttererzeugnis. Butter,
ja, bis oder du dir einmal Knoblauchbutter unter die Marmelade geschmiert hast und dann stehst du da.
Das ist total, ja, unter die, ich mach keine, machst du Butter unter deine Marmelade?
Ich mache ja nicht mal Marmelade oben drauf.
Ach so.
Und Butter mache ich generell nicht drauf, weil mir das zu viel Arbeit ist.
Hm. Gute Butter ist was Feines, aber.
Ist was total Tolles, ja. Wenn es auch gute Butter gibt, dann nutze ich die auch, aber.
Um mal Jochen Malmsheimer zu zitieren, gute Butter, ein Wort. Das ist ein Wort.
Wen?
Jochen Malmsheimer, ein deutscher Kabarettist. Wenn du wissen willst, wovon ich spreche und die Hörer vielleicht diese Referenz verstehen wollen, dann empfehle ich auf YouTube mal Jochen Malmsheimer oder wenn ihr das nicht buchstabieren wollt, dann gebt ihr einfach ein das Wurstbrot und guckt dann nach dem Video, wo Jochen Malmsheimer das Wurstbrot steht und das schaut ihr euch dann an. Da wird erklärt, was ein Wurstbrot ist und wie das zu funktionieren hat, wie das mit der guten Butter auf sich hat und wieso er für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist, damit die Soldaten mit vorgehaltener Waffe die Bäcker dazu zwingen können, dazu zwingen dürfen, ihre Erlebnisvitrine leer zu fressen. Ja.
Okay.
Gesehen haben. Ist ja ein fantastischer, epischer Wutanfall über diesen Quatsch, den man heutzutage bei Bäckern kaufen kann, wenn man ein belegtes Brötchen haben möchte.
Mhm.
Weil tatsächlich gibt es bei den meisten Bäckern ja echt nur Blödsinn.
Ja, weil die Ausbildung vereinheitlicht ist und deswegen gibt es genau diese eine Sorte, die in der Ausbildung lernen.
Ja, nee, das meint er, glaube ich, nicht. Es geht mehr so in die Richtung, warum muss da immer ein Brötchen sein, wo irgendein Quatsch ist und immer Remoulade reingeschmiert wird und ein komisches, verwelktes Salatblatt und all dieser Unfug, warum kann da nicht einfach ein Wurstbrot oder, also ist jetzt natürlich überspitzt, aber weißt du, es gab da mal Dinge, die waren gut und die wären es auch heute noch, wenn man sie nicht angerührt hätte.
Ja.
Ja, unbedingt angucken. Das wollte ich aber gar nicht sagen, sondern.
Wie sind wir denn jetzt da gelandet?
Es ist über Gewürzbutter und Dinge in Flaschen, die wir nicht trinken möchten.
Ach ja, genau. Du möchtest aber noch in Punkten sagen, wie du The Nice Guys.
Ah, 10 Punkte. Hattest. Super Film.
Was auch?
Ja, unbedingt.
Dass du mal eine Komödie 10 Punkte gibst. Bei dir haben ja Komödien hören immer bei 7,5 auf.
Das kann sein, ja. Aber diese hier mag ich sehr. Und ich versuche auch seit dieser Film in der Sneak war, der kam relativ schnell zu Amazon. Ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht haben die da irgendwas mit drin hängen. Keine Ahnung, der ist von Shane Black, der Regisseur und Writer. Warum der so schnell bei Amazon war, weiß ich nicht. Also für meine Begriffe, ich habe das jetzt auch nicht in Zahlen, aber für mein Gefühl ging das irgendwie wahnsinnig schnell. Und dann ist er da auch bei Prime gleich inklusive gewesen. Und ich hab dann immer versucht, meiner Freundin zu empfehlen, dass wir doch unbedingt mal bitte Nice Guys gucken müssen, weil der ist so lustig und der könnte ihr gefallen. Und aus Gründen, die ich bis heute nicht erklärt bekommen habe oder nachvollziehen kann, weigert sie sich, diesen Film mit mir zu gucken.
Kannst du nicht sagen, du möchtest jetzt einen Ryan Gosling-Film mit ihr gucken und dann?
Ja, das, ich glaube, wenn sie jetzt dann sieht, dass ich The Nice Guys anmache, dann durchschaut sie den Plan. Insofern weiß ich nicht genau, ob das funktionieren wird.
Du könnte kannst man ja mal ausprobieren. Schon alles anmachen und Pause drücken beim Titelscreen oder sobald der Titel kam, kurz danach machst du Pause und dann sagst du, hier du, ich habe da Film rein und möchte nicht, warum bin ich hier, Ryan Gosling und so, kennst du ja,
Knickknack, ja, genau.
Und so, den da.
Knickknack.
Ja.
Vielleicht ist sie nach dieser Szene mit der Pornodarstellerin, die durch das Haus kracht, schon abgeschreckt, ich weiß es nicht. Aber gut.
Ja, gut.
Ja, also
mal nochmal so gucken.
Ich, da bin ich jetzt nicht zugekommen und deshalb habe ich ihn jetzt dann einfach, ich habe mir übrigens auf dem Handy geguckt. Aber auf das
Handy? Hat er,
ja, zumindest habe ich auf dem Handy angefangen.
Also ich mache das ja auch, aber ich habe immer den Eindruck, dass du einen noch mehr Film-Video-Fetisch hast als ich.
Ja, habe ich bestimmt, aber ich habe...
was war das?
Das war ein Silvesterkracher, würde ich sagen, draußen auf der Straße.
Die Kroaten
sind... nee, das sind immer noch die Kroaten, die haben zwar nicht gewonnen, aber die feiern ihren Vize-Weltmeistertitel, als hätten sie gewonnen. Das machen die hier schon seit Stunden.
Echt? Okay.
Ja, ja. Ich habe die vorhin, Kroaten? Die saßen auf ihren Autos und sind umhergefahren und so.
Oh, ja.
Mit kroatischen Flaggen, also.
Ja,
die, cool. Die geben richtig Gas. Ja, also wie gesagt, ich fand den Film rundweg toll, deshalb gebe ich ihm 10 Punkte, die hätte ich ihm damals schon geben sollen. Auf Englisch ist er noch cooler, übrigens viel, viel besser zu verstehen als Hell or High Water, der war schwer, da habe ich den Untertitel zum Teil angemacht. Das hier ist easy von dem, was der da an deinen Englischkenntnissen abverlangt wird. Der Film ist von Shane Black gemacht, den kennt man vielleicht als Regisseur von Kiss Kiss Bang Bang oder zum Beispiel Iron Man 3. Und jetzt eben hier The Nice Guys.
Okay.
Ja. Und ich sage, gucken. Und dann bitte.
Bin ich auch voll dabei. Empfehlen. Ich habe ihn mir schon direkt wieder auf die Liste geklickt. Vielleicht schaffe ich es ja dann doch.
Ja, also von den Sachen, die im Moment bei Amazon so Prime-mäßig inklusive sind, definitiv eins von den Highlights.
Ja. Also, anschauen. Wichtig.
Anschauen.
Unbedingt.
Genau. Was haben wir noch, bevor ich meinen zweiten Drink mache?
Sehr
ein
gut.
Ein bisschen was ist noch drin.
Wie ist er denn eigentlich?
Ausgezeichnet. Also VJOP, Negronis, immer. Immer jederzeit gerne.
Okay. Ich habe noch so eine Pfütze in meiner VJOP-Flasche. Das ist ein bisschen schade. Naja. Ich glaube, das war es direkt an Film- und Fernsehthemen direkt. Aber es ist jetzt so, wir, weiß nicht, ob das in der Sendung erzählt, aber wir werden irgendwie demnächst umziehen und überlegten jetzt gerade, was wir denn mit unseren DVDs machen, die so physikalisch da sind. Da haben wir eigentlich überlegt, so, es wäre ganz cool, wenn man die irgendwie in den Computer bekommt. Also bei denen, wo das möglich ist. So einfach. Und die dann, weiß ich nicht, hier auf dem Apple TV oder Smart TV oder Festplatte an Fernseher anschließen, ich habe keine Ahnung, da irgendwie mal angucken kann wieder. Weil, wenn wir ehrlich sind, eine DVD einlegen ist echt einfach viel zu umständlich. Machen wir jedenfalls echt fast gar nicht mehr.
Ja,
ich weiß, dass du dir da irgendwie mal so eine Lösung gebastelt hast und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen und das machen wir direkt on air, damit vielleicht der ein oder andere Hörer, der ein ähnliches Problem hat wie ich an der Stelle oder vielleicht eine Lösung für mich hat, da durchaus auch was zu sagen kann. So.
Ja, also gut, das Ganze hat ja zwei Teile, wie du es selber schon zerlegt hast. Zum einen musst du die DVDs rippen.
Genau.
Und musst sie auf deinen Rechner kriegen, musst dich für ein Format entscheiden und sie dann irgendwo lagern. Das ist vielleicht der zweite Part. Und der dritte Part ist dann eben, wie kriegst du sie, du möchtest durch dein Apple TV wieder auf den Fernseher.
Genau,
das hätte ich halt. Und da soll das dann ankommen, genau. Also Schritt 1, du brauchst ein DVD-Laufwerk.
Ja, das ist jetzt bei meinem Setup leider schon mal schwierig. Das heißt, ich müsste mir irgendwie ein Laufwerk kaufen, vermutlich.
Genau, die gibt es ja als einfach zum USB anschließen, so außen dran, fertig aus.
Mhm.
USB sollte da auch schnell genug sein, USB 2 oder 3. Für mehr Datenrate kommt von der DVD eh nicht runter. Insofern, das ist mal easy gemacht, würde ich sagen. Im Zweifel hast du vielleicht sogar noch ein altes DVD-Laufwerk von irgendeinem PC irgendwo rumliegen oder so. Steckst das in ein externes 525er Gehäuse, was du dir irgendwo für einen 10er schießt und steckst da hinten ein USB-Kabel dran. Das wäre so die ganz billigste Variante.
Lass mich mal gucken, ob ich das vielleicht sogar habe.
Ansonsten shoppst du dir irgendwo ein einfaches und so ein slim DVD-Laufwerk.
Ich muss ja nicht jetzt hier das 80€ Apple-Teil kaufen.
Nein, um Gottes Willen.
Ja.
Die Überlegung wäre an der Stelle vielleicht auf ein Blu-ray-Laufwerk zu gehen, wenn du vielleicht Blu-rays mal gucken willst am Rechner oder vielleicht auch da irgendwie
Sicherheitskopie
anstrebst. Da habe ich keine Ahnung von, da kann ich dir nichts zu sagen, aber
liebe Hörer, bei der Gelegenheit, wenn ihr da was wisst.
Genau, das wäre jetzt was für die Hörer. Aber ich habe auch kein Blu-ray-Laufwerk an meinem Rechner, ich habe es auch nie vermisst, aber wenn du jetzt nochmal sozusagen backwards gehst und nochmal hier so Scheibenlaufwerke kaufst, vielleicht ist das dann der Weg, da müssen wir mal gucken. Ja. Ansonsten würde ich da jetzt erstmal versuchen, billig irgendwie an so ein Ding zu kommen und das irgendwie per USB an den Rechner knuppern.
Genau, es muss halt, weiß ich nicht, 150 DVDs mal durchziehen, fertig.
Ja, das sollte ein irgendwie geartetes DVD-Laufwerk schon noch hinkriegen.
Ja, ja, genau. Das ist halt irgendwie, ja, halt so.
Dann hast du zwei Probleme, die Sicherheitskopie deiner DVD auf deinen Rechner hat ja so einen Kopierschutz, das heißt du brauchst zum einen was diese CSS, wie auch immer, also diesen komischen Content Scrambling irgendwas Dingsbums da kaputt kriegt. Das kann im Grunde auf Mac nimmt man eigentlich Handbrake normalerweise. Mhm. Das findet man, wenn man das googelt, oder ich schicke dir einen Link. Und Handbrake selber ist im Grunde nichts weiter als ein Tool runterzuladen bei handbrake.fr, also ein französisches.
Handbrake habe ich, das benutze ich oft, wenn mir irgendjemand in die gemeinsame Tensor Dropbox kiloweise Videos, so, weiß ich nicht, 2 Minuten 500, 800 Megabyte, dann benutze ich das immer, um das klein zu rechnen.
Genau.
Ich habe es mal klein gerechnet. Oh ja, cool, danke.
Genau, und Handbrake kann auch mit DVDs umgehen. Ich glaube, damit ist es sogar gestartet. Und Handbrake hat auch schon Ziel-Presets für Apple TV.
Ja, okay.
Und das Zielformat, was du wählen solltest, ist einfach H.264 in einem MP4-Container. Das ist sozusagen das Beste, was du deinem Apple TV anbieten kannst. Es gibt auch H.265. Das ist komprimiert noch kleiner, aber da kannst du dir im Moment, würde ich sagen, noch so die eine oder andere Inkompatibilität mit so Abspielsoftware einhandeln. Hm. Es wäre wahrscheinlich zukunftssicherer und festplattenschonender, aber ich würde im Moment wahrscheinlich immer noch H.264 für den Anwendungsfall nehmen.
Okay.
Das ist auch so das Erste, was Handbrake von sich aus machen will, wenn du da auf so ein Preset klickst. Mhm. Da gibt es, glaube ich, das Apple TV 3 Preset, auch wenn du jetzt einen 5er hast, das ist eigentlich egal, weil da hat sich nicht viel geändert.
Ja, und ob es jetzt irgendwie ein Gigabyte mehr oder weniger ist, ist dann auch egal bei den heutigen Festplattenpreisen.
Richtig. Ja, und dann legst du die DVD ein, guckst, dass du den ganzen Quatsch installiert hast, setzt Handbrake darauf an, dass das richtig umrechnet. Dann musst du dich natürlich entscheiden, okay, wenn diese DVD noch so Extras hat und so, bist du bereit, auf die zu verzichten? Oder willst du die auch alle mit rippen und dich da irgendwie drum kümmern? Dann wird das natürlich beliebig aufwendig. Mhm. Und wo du dich auf jeden Fall für entscheiden musst, ist, welche Tonspuren willst du mit retten und in welchem Format? Mhm. Man kann natürlich eine 5.1 Spur AC3 direkt als AC3 auch sichern. Dann kann es halt sein, dass manche Geräte, Apple TV würde das dann einfach auch, glaube ich, verstehen, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall, ja doch, also wenn sie drin ist, würde er sie auf jeden Fall sehen und auch zum Beispiel an einen 5.1 Receiver weitergeben oder 6.1, 7.1, was auch immer du da für Spuren drin hast. Auch eine DTS-Spur könntest du da einfach 1:1 sichern. Oder du könntest zum Beispiel sagen, ja, nee, Stereo reicht mir, ich mache da einen Mixdown. Oder die DVD hat eine Stereospur, das gibt es auch manchmal, dass du irgendwie eine englische Tonspur in 5.1 und eine englische Tonspur in 2.0 hast und dann noch eine deutsche in 5.1 oder so. Hm. Und dann kannst du dich halt entscheiden, welche möchtest du, machst du selber einen Mixdown oder nimmst du die fertig gemixte?
Ja, also wir haben im Moment keine 5.1 Abspielmöglichkeit. Von daher, und ich glaube auch nicht, dass, also der Enthusiasmus für Ton viel Geld auszugeben oder überhaupt Geld auszugeben für 5.1 ist eher gering im Moment. Von daher.
Ja, könntest du da zum Beispiel Platz sparen Wobei, wie du ja selber schon gesagt hast, Platz ist eigentlich nicht das Problem. Ja, also könnte man auch argumentieren, echt. Nimm alles mit, scheiß der Hund drauf, kannst dich später entscheiden.
Ja, französische Tonspur auch alles mit.
Genau, so ungefähr. Sicher, sicher. Also dann klickst du dir da noch die Tonspuren rein und raus und sagst, was du da haben willst. Mhm. Da kannst du auch in so einen MP4-Container im Grunde beliebig viel Scheiß reinballern. Also der verträgt auch mehrere Tonspuren, ist dem alles egal.
Okay.
Dann könntest du dich bei Untertiteln noch entscheiden, wenn die DVD Untertitel mitbringt. Möchtest du die sichern? Und da muss man dann vorsichtig sein. Da gibt es dann so die Funktion mit dem Burn-In.
Mhm.
Das würde bedeuten, dass er dir die fest in die Videospur reinbrennt.
Das möchte ich nicht.
Das möchtest du dann wahrscheinlich nicht, außer du würdest jetzt, sagen wir mal, einen japanischen Film rippen, wo dir klar ist, dass du den niemals ohne Untertitel schauen wirst. Ja, dann könnte, ja. Könnte man das machen. Ja, und dann drückst du halt einfach auf Feuer und dann kannst du, ja, dann hast du da deinen RIP-Vorgang am Laufen.
Mhm.
Dann rödelt das, je nach deinem Prozessor, mehr oder weniger lange. Die Presets sind schon eigentlich relativ sinnvoll vorbelegt bei Handbrake, sodass sie einen ganz guten Trade-off zwischen Qualität und Zeit, die das dauert, mitbringen.
Wie lange dauert so eine DVD-Rippen?
Das reine Runterziehen von der DVD auf die Platte ist eine Sache von wenigen Minuten. Das Umrechnen von dem runtergezogenen, das ist ja dann MPEG-2 komprimiert, umrechnen in H.264. Das dauert auf meinem recht alten Rechner, das, wie gesagt, kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Ich sag mal, das dauert auf meinem alten Rechner ungefähr so lange, wie der Film läuft. Pi mal Daumen.
Ja, okay.
Manchmal sogar länger. Allerdings kannst du das noch beliebig in die Höhe treiben. Also du könntest es auch nach unten treiben. Also da gibt es so Regler für die Qualitätseinstellung. Zum einen mal, wie viel Bitrate. Du könntest entweder die Bitrate vorgeben oder was heutzutage eigentlich üblicher ist. Du gibst eine konstante Qualitätsrate vor und sagst, das ist so ungefähr die Qualität, die ich halten will. Und du nimmst bitte, du lieber Codec, nimmst bitte so viele Bits, wie du dafür brauchst, um diese Qualität herzustellen. Und ich möchte dir nicht sagen, du sollst 1400 oder 2000 Kilobit pro Sekunde nehmen oder 5000 Kilobit pro Sekunde, sondern ich will dir einfach sagen, okay, so gut oder schlecht, es ist einfach so ein Schieberegler, soll das aussehen. Und du hältst dich bitte ungefähr an diese Qualität und wenn es halt sehr viel Action hat, dann nimmst du halt mehr Bits und wenn es nicht so viel Action hat, dann nimmst du halt weniger Bits. Und das ist immer dann interessant, wenn du es hinterher auf Platten speichern willst, dann nimmst du lieber konstante Qualität. Wenn du hinterher auf beispielsweise DVDs, Rohlinge oder auf CD-Rohlinge oder sowas speichern willst, dann musst du ja eine bestimmte Zielgröße treffen.
Ja.
Und dann ist es relevant, da zu sagen, ich gebe dir eine Bitrate vor und du hältst bitte diese Bitrate im Schnitt ein, damit ich am Ende sagen kann, dieses 2-Stunden-Video mit dieser Bitrate wird am Ende genau auf eine 4,7 Gigabyte große DVD-Rolling passen. Das ist natürlich bei dir jetzt irrelevant, weil du willst es auf Platten speichern und dann ist es dir wurscht, ob das Ding am Ende 5,2 oder 4,7 hat.
Mhm.
Ist dir dann einfach, so groß wird es eh nicht werden, aber wird eher so 1,5, 1,7 werden. Mhm. Und dann gibst du so eine Qualität vor und dann gibst du bei Audioqualität vor und lässt das Ding halt rechnen. Und da gibt es auch noch eine Einstellung, wie viel seiner Optimierung dieser Codec anwenden darf und wie viel Zeit er sozusagen mit so Optimierungsrechnungen verschwenden darf. Und das kannst du auch noch mach mal schnell oder mach mal Insane Mode stellen. Dazwischen gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Und damit kannst du die Codiergeschwindigkeit auch nochmal sehr massiv beeinflussen. Wenn du das wirklich auf Slow ist oder ich glaube die letzte Stufe beim Handbrake heißt Placebo, wenn du das da einstellst, dann kriegst du noch placeboartige Verbesserungen. Auf Kosten von unfassbaren Erhöhungen der Rechenzeit.
Ja, also da muss man mal gucken. Natürlich, wenn ich am Wochenende da ganz viele DVDs durchjubeln möchte, jubeln möchte, dann ist natürlich sinnvoll, dass man da ein bisschen drauf achtet. Aber wenn ich abends einen starte und morgens einen starte und dann schlafen bzw. zur Arbeit gehe, ist mir echt wurscht, ob er 6 oder 8 Stunden braucht. Weil mach halt.
Ja, so lange wird er nicht brauchen, aber es ist schon richtig. Du kannst Also dieser Placebo-Mode ist, der heißt, glaube ich, nicht umsonst so. Aber man kann sich halt überlegen, ob man den, die sind so mit Geschwindigkeit, glaube ich, very fast, fast, medium, slow, slowest oder slow, slower, slowest Placebo. Irgendwie so, das sind so Pi mal Daumen die Stufen. Und ob du da jetzt unbedingt Medium nehmen solltest, wenn es dir eigentlich egal ist, oder ob du auf slower oder slow oder slowest slower gehst, irgendwo da so in der Region, und dann speziell der Qualitätsregler, der natürlich gleichzeitig im Grunde ein File-Size-Regler ist, da kannst du halt mal so rumprobieren. Was man bei Hindbrake machen kann, ist, man kann sich eine Szene einmal eine Szene aussuchen.
Ach, stimmt, vorher, nachher,
ja. Diese, ja, so ein Preview-Knopf. Ja. Und dann sagst du, okay, von hier die nächsten 30 Sekunden bitte mal mit den Einstellungen durchrechnen. Ja. Dann ist der Rechner sowas wie 40, 50 Sekunden beschäftigt und zeigt dir dann die Szene an, wie die dann später aussehen würde.
Ja.
Und dann machst du das mal mit 3 Einstellungen und dann nimmst du nochmal die actionreichste Szene, die du finden kannst, und machst das nochmal mit 2, 3 Einstellungen und guckst dir die an. Und dann ist nochmal irgendwas ganz Ruhiges oder so, wo du mal wirklich auf den Hintergrund achten kannst und siehst, wie pixelig wird denn das da hinten in der Unschärfe und wie groß sind die Blockartefakte. Guckst mal eben nicht nur auf den Fokuspunkt, sondern auch mal neben den Fokuspunkt, da wo es unscharf ist. Das ist oft verräterischer, wie die Unschärfe komprimiert wird. Und dann findest du den Punkt, wo du sagst, okay, so mit der Einstellung Constant Quality, so 20 oder 19,5 oder so, bist du vielleicht dann, das ist dann schon recht gut. Und diese Rechenintensität da auf meinetwegen eins langsamer als Medium. Und dann passt das. Und dann speicherst du dir das als dein Preset ab und damit jagst du alle deine DVDs durch. Okay. Was vielleicht interessant ist, wenn du dir eine andere Software noch besorgst, um die Daten von der DVD runter auf die Festplatte zu kriegen, weil der Prozess ist eigentlich recht flott. Das kann man sozusagen in einem Schritt machen, wo direkt von der DVD durch den Encoder in das MP4-File. Man kann aber auch vorher sozusagen den schnellen Schritt von der DVD auf die Platte mit einer anderen Software schnell erledigen. Dann kriegst du halt so ein 8 GB Verzeichnis, wo deine ganzen DVD-Daten einfach 1:1 drin sind oder möglicherweise um ihren Kopierschutz erleichtert, aber ansonsten noch unkomprimiert, also unverändert. Und dann kannst du Handbrake in so einem Batch-Modus, also du kannst Sachen in die Queue speichern. Wenn du dann zur Arbeit fährst und du weißt, okay, er braucht ungefähr 2 Stunden, um diesen Film umzurechnen, dann kann ich vielleicht 4 Filme da reinknallen oder vielleicht sogar 5,
ja, locker,
bis ich wieder zu Hause bin.
Ja.
Und dann ist die Kiste den ganzen Tag am Föhnen, wie bekloppt. Aber wenn ich zu Hause zurückkomme, habe ich 5 Filme umgerechnet. Das ist dann vielleicht ganz besser, weil DVD wechseln wird halt unterwegs niemand, während du auf der Arbeit bist.
Das ist wahr. Außer meine Frau macht Homeoffice.
Ja, aber dann müsstest du ihr das alles erklären.
Uff, die möchte das machen.
Ach so, okay. Dann go for it.
Also, nein, sie möchte, dass wir eben die DVDs irgendwie...
Sie möchte das Ergebnis, sie möchte das nicht machen.
Ja, genau. Aber sie hat auch gesagt so, ja, erklär mir, wie es geht und ich mach das.
Okay.
Also, sie will schon jetzt nicht so, hier, kümmere dich drum, das sind die alten DVDs, ich will keine von denen mit umziehen. Also, ein paar werden wir auf jeden Fall mit umziehen. Wir müssen sie halt nicht irgendwie wieder in Regale einräumen.
Ja, ich habe auch, also nach meinem letzten Umzug sind alle DVDs im Keller geblieben.
Genau.
Es gibt keine einzige mehr, die im Regal steht.
Ja, ich habe damals diese SZ-Mediathek gekauft und so. Da sind ja schon geile Filme dabei. Also.
Ja, aber ich das nicht.
Wir gucken halt nicht mal mehr rein, ob wir einen Film, den wir suchen, haben, sondern kaufen ihn dann für 3 Euro oder leihen ihn für 3 Euro bei Amazon.
Ja, das ist halt eigentlich Geld, was man nicht ausgeben muss, ne?
Genau, du könntest halt einfach da hingehen, gucken, dann müssen wir halt gucken, jetzt hier an den Fernseher im Wohnzimmer haben wir nicht mal was, nicht mal ein DVD-Abspielgerät angeschlossen. So, dann müssen wir es halt irgendwie, und das ist eben der Plan, dass wir, weiß ich nicht, in Anführungsstrichen einen Server im Keller stehen haben, der das dann ausspielt. Und das ist nämlich jetzt der nächste Teil, zu dem wir kommen. Ich habe das jetzt irgendwie in H264-Format kopiert, die liegen jetzt bei mir auf der Festplatte auf meinem Computer oder vielleicht auf einer externen Festplatte. So. Und dann?
Genau, und dann, ja, das ist die entscheidende Frage. Da gibt es jetzt mehrere Wege. Also das Stichwort ist Media Center Software.
Mhm.
Und meine Empfehlung ist jetzt einfach mal ganz aus der Sicht dessen, dass ich das selber im Einsatz habe und es deshalb, ich mache hier parallel gerade meinen Cocktail, sorry.
Du kannst auch erstmal über deinen Cocktail kurz sprechen, dann gehe ich nämlich nochmal, ich habe nämlich noch ein bisschen was von meinem Drink eingefroren und schütt mal gerade nach.
Okay, ich habe mir einen Manhattan gemacht.
Mhm. Warum jetzt noch Manhattan obendrauf?
Naja, einfach deshalb, weil der Wermut eh schon hier steht.
Ach, ja.
Und ich den Bourbon zufällig auch dabei hatte und ja.
Gut, ein bisschen bitter hatten wir immer da.
Richtig, zack, fertig, Manhattan.
Ja.
Ja, ich habe auch Bullet Bourbon genommen und denselben Wermut, der hier noch stand und dazu Angostura Bitter fertig. Ich glaube. Okay,
was für ein Bourbon ist das?
Bullet.
Was für ein Wermut.
Es ist, ja, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Es ist in Wirklichkeit gar kein Wermut. Es ist Birr.
Achso, ja, aber das ist doch auch aufregend.
Das ist nah dran, aber es ist kein Wermut. Aber nee. Ja, Birr ist ein französischer Gewürzwein, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und die Flasche ist einfach, ich habe eine Literflasche, warum auch immer, die habe ich aus Frankreich mitgebracht. Es ist unfassbar groß, man kriegt den Scheiß nicht leer, deshalb muss man das jetzt als Wermutersatz in solchen Drinks ausprobieren und gucken, ob es funktioniert.
Ich glaube, es funktioniert. Im Nordrhein hat es auch funktioniert, oder?
Ja, absolut, schon mehrfach.
Ja, geil. Super. So, also.
Ja, zurück. Also wie gesagt.
Media Center Software.
Richtig. Ich benutze Plex. Und Plex besteht aus zwei Teilen, nämlich aus einem Client und einem Server.
Mhm.
Und das ist ja auch genau das, was du möchtest. Der Client ist dann in dem Fall einfach eine Apple TV App.
Mhm.
Und der Server. Und da ist dann halt die Frage, okay, der Server könnte einfach dein Mac sein. Dann installierst du den Plex Media Server auf deinen Mac.
Mhm.
Und dann muss dein Mac halt laufen in dem Augenblick,
okay.
wo das Apple TV Zeug abspielen will oder auch nur browsen möchte. Die Alternative ist natürlich, irgendwie so ein NAS zu benutzen oder sowas. Und da ist dann aber halt Investitionen gefragt, wenn du keins hast.
Ja.
Und da gibt es halt so verschiedene NAS-Dinger, so ich sag jetzt mal, Klassiker wäre Synology. Da weiß ich jetzt nicht genau, ich habe kein Synology, aber ich weiß, dass die das können und dass die ziemlich gut sein sollen. Asus Store habe ich jetzt von einem Kollegen gehört, der hat sich gerade so ein Ding gekauft und der kann auch Plex Media Server und der ist da auch sehr glücklich mit. Diese QNAP-Dinger würden das wahrscheinlich auch irgendwie können. Ich habe persönlich bei mir, habe es auf einem Raspberry Pi laufen, aber das ist halt Nerd-Gefrickel, also das kommt nicht out of the box, da musst du halt selber installieren und machen und tun. Im Endeffekt, was du brauchst, ist, du brauchst einen Rechner, mhm. wo die Platten dran sind, wo das Zeug drauf ist und der das ausliefern kann und wo diese Plex Media Server Software drauflaufen kann. Und wie gesagt, dein Mac wäre Schritt A, wo du nichts kaufen musst, steckst du fette externe Festplatte dran, kopierst die ganzen Filme drauf und dann klappst du halt im Arbeitszimmer deinen Rechner auf und startest diese Media Center Software und dann gehst du ins Wohnzimmer und kannst Media Centern.
Mhm.
Und die schickere Variante wäre halt, du hast so ein NAS, wo diese Server-Software draufläuft, schiebst deine Filme, wenn du sie gerippt hast, einfach auf das NAS drauf. Da liegt sie möglicherweise auch, da läuft auch eine Backup-Routine, die das Zeug irgendwo in die Cloud schiebt oder was weiß ich, was damit macht. Und das NAS ist irgendwo, wo es keiner sieht und hört und riecht. Und wenn du das mit Apple TV anmachst, ist das immer verfügbar.
Das ist natürlich schon sehr charmant.
Das ist die edlere Variante davon. Und mein Raspberry Pi ist die Variante für, ich scheue mich nicht davor, auf der Konsole so ein bisschen zu frickeln. Und das, was ich dafür kriege, dass ich diesen Scheiß über mich ergehen lasse, ist, dass ich kein 350 Euro NAS kaufen muss mit fies teuren Platten, sondern ich habe einen 30 Euro Raspberry Pi und alle meine alten Platten, die mir so über den Weg fallen, per USB da dran gedongelt und dass die Scheiße dann nie funktioniert, ist meine Schuld und ich muss dann frickeln.
Wenn ich da wirklich, du kennst ja meine Kenntnisse.
Ich kenne deine Linux-Kenntnisse nicht so, aber ich würde mal sagen, genau. das wäre nicht so
sie.
Dein...
Sie sind
das,
halt nicht das, so.
Ja, nee, dann wäre das würde dich wahrscheinlich mehr frustrieren und am Ende würdest du sagen, das ist alles scheiße und Plex hätte das nicht verdient, weil die Scheiße ist dann woanders. Und am Ende würdest du das ganze Ding in die Ecke legen und würdest sagen, ja, das funktioniert nicht, weil, keine Ahnung, weil es woanders gescheitert ist.
Ja, ne.
Wahrscheinlich bist du mit so einem NAS irgendwo besser bedient und beißt einmal in den sauren 300 Euro Apfel oder so.
Na gut, aber für einen 300-Euro-Apfel kann ich halt meinen Rechner echt lange laufen lassen.
Wenn dir das okay ist, dass du deinen Rechner mal aufklappen musst, bevor du im Wohnzimmer browsen kannst, naja, und wenn das deiner Frau zu vermitteln ist, naja, dass wenn du nicht zu Hause bist,
dann hängt das an ihren Rechner.
Ja, okay, aber wenn das dann, wenn das zu vermitteln ist, dass sozusagen, bevor ich hier klicken kann, muss ich da drüben den Rechner anmachen und dann auch laufen lassen, dann ist das auch okay.
Ja.
Genau, und dann sind zwei Sachen entscheidend. Du musst diesen Dateien, diesen Filmdateien, musst du ein bestimmtes Namensschema einhalten. Und zwar ist es so, dass der Filmname gefolgt von Klammer auf, Jahreszahl, Klammer zu, Punkt MP4 oder was auch immer da die Endung ist. Das ist sozusagen für einen Film das Benamensungsschema.
Mhm.
Bei Serien ist es ein bisschen komplizierter. Gibt es da mal eine schöne Webseite dazu, auf der Plex-Seite gibt es eine schöne Erklärungsseite, wie Filme und wie Serien, TV-Shows, wie sie heißen im Plex-Universum, wie die benamst sein müssen. Und dann geht Plex tatsächlich selber hin und sucht sich die Metadaten.
Was?
Also wenn du jetzt hingehst und hast einen Pfeil, das heißt Terminator 2, Klammer auf, 1900, so und so viel, weiß ich jetzt gerade nicht, Klammer zu, Punkt MP4, und du legst es in das Verzeichnis, wo Plex seine Movies erwartet, und du aktualisierst, oder Plex aktualisiert das nächste Mal seine Library, findet diese Datei, sieht, okay, Terminator 2, 19, ich sag jetzt mal 88, geil, ich weiß nicht, 84 war, glaube ich, der erste. Egal. Nee, 84 ist zu früh.
Ich habe keine Ahnung.
Er findet das jetzt.
Und dann
genau, also die Jahreszahlen findet man über IMDb ja immer raus, das ist nicht das Problem. Also du gehst ja
91, 2.
Genau, okay. Also würde der jetzt heißen Terminator Space 2 Space Klammer auf 1991 Klammer zu Punkt MP4. Mhm. So würdest du die Datei benennen und legst sie einfach in diesen Movies Ordner auf dein NAS oder auf deine externe Platte oder wo auch immer du das Plex gesagt hast, dass es da seine Movies findet.
Okay.
Und dann geht das Ding hin und sagt, okay, kenne ich, sehe ich jetzt, und dann fängt er an und sucht. Es ist auch auf der Plex-Seite beschrieben, in welchen Datenbanken der sucht. Der sucht auch bei der sucht nicht bei der IMDb, sondern, ach Gott, jetzt weiß ich nicht, The Movie DB oder so. Er hat irgendeine Seite, wo er guckt und wo er seine Sachen rauszieht, wo die API quasi da angebunden ist. Und dann findet er diesen Film und der sucht sich automatisch ein Cover und wie heißt der Regisseur und wie heißen die wichtigsten drei Schauspieler.
Ah, genau. Das wäre nämlich auch noch so ein Thema für mich, dass ich möchte eigentlich nicht dann da noch allen möglichen Scheiß eingeben. Filmname und Jahreszahl, okay, das schaffe ich noch. Aber den Rest, genau, habe ich keine Lust. Das soll irgendjemand anders machen.
Genau. Es gibt alternativ, gibt es Software, die in der Lage ist, über die Eingabe von einem Namen dann die Datei mit diesen entsprechenden Metadaten voll zu kübeln. Also MP4 kann ja genauso wie MP3 bei der Musik auch sehr viel Metadaten auch noch mit aufnehmen.
Die geben wir ja auch hier im Podcast mit, gell?
Richtig, genau. Machen wir ja im Podcast hier auch. Also da kann ein Cover rein und da kann rein, wer, wie, wann, warum, wo und so weiter. Da gibt es auch Software, die das macht. Man kann da auch so Automatisierungen bauen, die quasi direkt, wenn der Handbrake-Rip fertig ist, dann übergibt er das File direkt an diese andere Software und dann springt die auf und dann musst du da nur noch klicken und tippen und auf Speichern drücken. Oh, und die holt das auch aus dem Netz. Also du musst auch nur den Namen und vielleicht noch eine Jahreszahl eingeben und dann präsentiert es dir irgendwie drei Suchergebnisse und du sagst dann, das da ist er, speichern, und dann holt er sich den ganzen Scheiß und embeddet das in deine Datei.
Okay.
Aber ehrlich gesagt, das habe ich nie benutzt, weil Plex kann das eigentlich für sich. Plex speichert das zugegebenermaßen nicht in der Datei, was vielleicht perspektivisch irgendwann mal ein Problem werden kann, wenn du die Mediasetter-Software wechselst. Weil wer weiß, wie die nächste ist und warum du die wechselst. Vielleicht stirbt Plex irgendwann oder keine Ahnung was. Dann wäre es vielleicht schöner.
Meine MP4 ist trotzdem nochmal in so eine Software jagen.
Ja, aber dann hast du davon 70, 80, 100, 50 davon rumliegen, wie viel auch immer, wie viel DVDs du jetzt dann rippen wirst. Und dann ist das so ein Batzen Arbeit und dann macht man es doch nie. Insofern könnte man argumentieren, und ich würde mich da nicht unbedingt, also das wäre eine valide Argumentation, das ist besser, wenn das in der Datei ist. denn dann ist es transparent für alle Software, die, die diese Datei irgendwie bearbeiten wollen. Bei Plex ist es dann so, okay, dann liegt das bei Plex in der Datenbank, das ist schön und gut, also, und wenn du Plex irgendwann nicht mehr verwendest, dann hast du wieder am Ende nur ein File, was Terminator 2 1991 MP4 heißt und kein Mensch weiß, was es ist, außer dass es den Namen trägt. Aber vielleicht reicht das ja auch. Das Schöne, was Plex dann macht, ist, wenn du das alles machst, du rippst jetzt deine 100 DVDs und schmeißt die alle da in den Movie-Ordner, benennst die korrekt, startest dein Plex, dann rödelt er einmal ziemlich lange auf diesen Files rum, weil er jetzt jedes File irgendwie finden und online nachgucken und dann die Daten runterziehen und die Cover und so weiter und so weiter. Aber das kannst du ihn einfach machen lassen und wenn er damit fertig ist, dann hast du wie so ein kleines Mini-Netflix auf deinem...
den auf Server, deinem, der macht das, nicht der Client, gell?
Ja, das macht der Server, na klar. Ja. Und dann startest du den Client und den gibt es natürlich für Apple TV, den gibt es aber auch für Windows, den gibt es auch als Webseite einfach. Sprich, du gehst einfach mit dem Browser auf den Rechner deiner Frau, wo die Scheiße dann drauf läuft und localhost / hast du nicht gesehen und dann kommt da so eine Webseite, wo du das direkt angucken kannst.
Dann kann ich sogar von meinem iPad aus im Bett das noch gucken.
Richtig, du kannst von deinem iPad aus gucken, wenn du einen Plex Plus Account dir shoppst, der allerdings Geld kostet, der Basis-Account kostet nichts, dann kannst du es sogar von unterwegs, also dann würde der es sogar hochladen durch deinen Upstream und du könntest es auf dem iPhone gucken, während du in Aspen, Colorado in deiner Skihütte wohnst.
Also, ich glaube, da muss viel passieren, bis ich mal nach Aspen komme. Also ich würde gerne nach Aspen, aber im Moment, ja.
Tja, okay, also wie auch immer. Jedenfalls, das wäre auch möglich. Ja, aber in der Basisfunktionalität sozusagen von dem einen Zimmer, wo der Brüllrechner steht, in das andere Zimmer, wo der Apple TV steht, der schweigt und sonst nichts tut, außer das Bild auf den Fernseher werfen. Mhm. Und da eben dann zu browsen. Und da hast du dann wirklich so ein Mini-Netflix am Start, wo dann wirklich auch, du siehst nicht nur alle deine Filme, sondern du kannst sie auch nach Genres teilen. Und wenn du in einen Film reinklickst, dann steht unten so, ähnliche Filme, wo er dann noch, was ich, andere Filme mit diesem, von diesem Regisseur, andere Filme mit diesem Hauptdarsteller, andere Filme aus diesem Genre, das wirft er dann so ein bisschen zusammen, so nach dem Motto, wenn dir das nicht gefällt, vielleicht willst du einen von denen sehen.
Achso, das ist, also er baut dann quasi aus meiner DVD-Sammlung mir schon so ein Mini-Netflix.
Genau, das ist das, was ich mit Mini-Netflix sagen wollte. Okay, also cool. Das so eine Kontextualisierung der Metadaten. Und das geht bis dahin, dass du, wenn du bei Plex zum Beispiel in ein Menü, also in, du gehst in Serien, wenn du jetzt Serien gerippt hast, die er komplett erkannt hat, wo er dann alles kennt und sich online aus diesen Quellen da bedient hat, und du gehst jetzt bisschen der Übersicht, wo du deine ganzen Serien siehst und siehst jetzt eine Serie, okay, da habe ich irgendwie 4 Staffeln verfügbar, klickst drauf, gehst rein und dann ertönt am Fernseher in dem Menü noch, wo du jetzt quasi die Übersicht hast, Staffel 1 bis 4, dann ertönt dort die Titelmelodie der Serie.
Uh-huh.
Also so viel Metadaten holt er sich, dass er sogar diese cool. Melodie dann am Start hat.
Okay.
Und während du da in dem Menü bist, dann hast du so ein Hintergrundbild, was aus der Serie ist und vorne ist das Menü davor, vor diesem Hintergrundbild und du klickst da so durch die Gegend und die ganze Zeit läuft so diese, sag ich jetzt mal, die Tatort-Melodie, während du in den Tatort, in deinen Tatort-Folgen drin bist. Das geht relativ weit, also was das Ding alles kann. Stimmt,
kann ich auch alles, was ich mal aus der Mediathek runtergeladen hat, auf diesen Black-Server schieben. Ja,
natürlich, immer rein damit.
Oh, das ist ja ganz cool.
Genau.
Jetzt, und so, jetzt, okay, alles klar.
Und so begrenzt sich dein Mini-Netflix am Ende nur durch deinen Plattenplatz und durch deinen Willen, immer mehr Zeug da rein zu ballern.
Wie groß ist deine Platte?
Aktuell habe ich, glaube ich, irgendwie sowas wie 2,5 Terabyte da dranhängen, ist aber auch nicht voll.
Und du hast auch geschätzt?
Weiß ich nicht.
100, 200, 1000?
Nein, um Gottes Willen, irgendwo so in dem Bereich unter 100, glaube ich. Ich habe noch unfassbar viele DVDs im Keller, die ich noch nicht gerippt habe.
Okay, das wäre halt jetzt was, glaube ich, da kann ich meine Frau zu motivieren. So hier, wenn du es schaffst, dass wir die alle rippen, bevor wir umziehen, dann brauchen wir die nach dem Umzug jedenfalls nicht mehr auszupacken.
Ja, also da wirst du sicherlich davon profitieren, dass du bei dir im Hause, zum einen ist dein Laptop deutlich neuer als meiner.
Ja, meine Frau hat ja einen iMac.
Und deine Frau hat einen fetten iMac, der auch neuer ist als mein Laptop. Und meine Freundin hat einen MacBook, was das auch könnte, aber da ist kein DVD-Laufwerk mehr drin. Das heißt, da müsste man erst wieder irgendwie, wie kriegen wir die Files darüber und so, Netzwerk, bla bla. Und meine Freundin, der ist das so, dann haben wir den Film halt nicht, so. Egal.
Okay, ja.
Also ich, da darf ich nicht auf Mithilfe hoffen, insofern ist das bei mir, ist das ein Projekt, was ich habe und bei meinem Rechner und meinem, so wie ich meine Qualitätseinstellung gemacht habe, ist halt so, da rechnet das Ding dann halt mal so 2,5-3 Stunden auf einem Film rum und
ja, ich bin ehrlich gesagt, die Mühe machen, es wirklich wieder regelmäßig zu machen, also weiß ich nicht, abends sich hinsetzen,
genau.
4 Filme rippen und dann morgens vor der Arbeit 4 Filme starten und dann Handbrake losrennen lassen.
Ja, nee, und ich weiß auch schon, dass ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich Filme, von denen ich wusste, dass ich DVD habe und dass die irgendwo im Keller ist und dass ich den dann auf Amazon nochmal gekauft habe.
Mhm.
Und dann hast du ihn halt digital und kannst ihn da anklicken.
Aber, ist halt schon einfacher. Also.
Ja, aber ich benutze meinen Plex halt vor allem auch jetzt für Sachen, die ich so aus der Mediathek geholt habe oder so. Manchmal kriegt man ja auch Filme aus der Mediathek und diese ganzen Serien, was ich hier alles besprochen habe, Beausejour, dieses Zimmer 101 und Bankrott, diese dänische Serie und die Brücke und ich weiß nicht was alles. Ja. Dinge, die ich alle aus der Mediathek irgendwo gezogen habe, die liegen alle bei mir noch schön feinsäuberlich einsortiert im Plex drin. Und wenn ich sie weiter gucken will oder generell, wenn ich sie gucken will, dann sind sie da. Und das Schöne ist halt so, sie liegen als so ein First-Class-Citizen auf dem Apple TV. Alles gut bei dir?
Ja, ich habe mich nur verschluckt. Ich mach mal mich tot kurz.
Okay, während der Stefan versucht nicht zu sterben, versuche ich mich zu erinnern, wo ich gewesen bin. Genau. Also was ich sagen wollte, die liegen halt dadurch, dass die Plex-App genauso wie die Netflix-App, die Amazon Prime-App und die ZDF-Mediathek oder die Arte-Mediathek auf dem Apple TV alle so schick nebeneinander liegen, ist der Weg halt nicht nennenswert weiter als im Netflix zu irgendeinem Film.
Ja, das genauso ist halt echt gut. Cool.
Komme ich dann auf dem Apple TV auch in das Plex rein. Und wenn der Server immer läuft, wenn ich dafür nicht extra so, der Server ist aus. Die Software muss erst gestartet werden. Ja, okay, warte. Schatz, klick mal noch nicht. Ich muss erst noch kurz rüber und dann muss ich den Rechner, der Batterie ist leer. Mist, scheiße, wo ist das Netzteil? Mhm. Deshalb ist das schön, dass das bei mir der Raspberry Pi macht. Ich habe da auch manchmal die Probleme, dann hat er neu gebootet, weil die Mikrowelle hat die Sicherung rausgeschmissen. Das passiert bei mir leider öfter, als man meint. Dann ist der Raspberry Pi neu gebootet und dann leider habe ich irgendwie dieses Mounten von diesen File Systems da noch nicht irgendwie automatisiert. Dann muss ich die noch mounten und dann, ich weiß, es ist nur ein Eintrag in FS-Tab. Ihr braucht mir keine Kommentare schreiben, aber okay. Und dann ist es wieder so, ich muss da erst was frickeln und dann geht's. Deshalb, ich glaube, eine meiner nächsten Investitionen wird auch rein aus Platzgründen ein vernünftiges NAS werden, wo ich dann irgendwie genug Platten reinstecke, dass da irgendwie 6, 10, 8 Terabyte verfügbar sind, dass man einmal das Gefühl hat, ich habe da jetzt Ruhe, ich kann da allen Scheiß draufschmeißen. Okay. Und das Plex läuft da immer mit und wenn ich am Apple TV auf die Plex-App klicke, dann ist da immer verfügbar. Das ist schon so der Zustand, den man will.
Dann sollten wir vielleicht dann doch nochmal über die NAS-Lösung reden, wenn du da auch gerade am Suchen bist.
Ja, also können wir machen.
Also ich muss jetzt erstmal das Plex mit, im Zweifelsfall fahren wir halt einen Rechner hoch und stecken eine Festplatte dran, als erste Variante. Und im nächsten Schritt dann vielleicht auch erst nach dem Umzug nochmal über eine NAS nachdenken oder so.
Genau, so NAS hat ja noch zig andere Vorteile, also sprich internes Backup und so weiter.
Ja.
Kann man durchaus rechtfertigen, so eine Anschaffung. Generell heißt es jetzt natürlich nicht, was ich jetzt alles erzählt habe, dass die Leute, die jetzt sagen, oh, Kodi ist aber auch geil und warum denn Plex, du kannst doch auch hier das und das benutzen und Menschen, die sagen, ein DNA-Server ist genauso toll und so, alles geschenkt, kann sein. Ich habe Kodi nie ausprobiert, ich weiß es nicht. Ich finde diese DLNA-Lösung so ein bisschen, das ist ein bisschen Schmalspur gegen das, was Plex kann. Ich persönlich habe Plex ausprobiert und für sehr, sehr gut befunden und ich eigentlich nicht mehr von dieser Lösung als das, was es kann. Es kann sogar viel mehr, als ich wollen würde. Es kann auch Fotos und Musik und alles Mögliche. Für das, was Video angeht, ist das für mich genau das Richtige. Wenn ihr andere tolle Sachen gesehen habt, die super sind, dann empfehlt sie dem Stefan gerne, schreibt ihm eine Mail, stefan@sneakpod.de.
Oder als Kommentar.
Aber fangt jetzt nicht an, irgendwie Plex zu dissen in den Kommentaren, weil das ist nicht der Punkt. Also darum geht's nicht. Das ist das, was ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Und wenn ihr andere Erfahrungen habt, super, dann empfehlt die.
Ja, also.
Gerne auch in den Kommentaren. Aber das soll jetzt hier kein Battle der Media Center Software Dings werden. Also genau. Zumindest nicht bei uns in den Kommentaren als Diss-Track.
Ja. Nö, ist ja bei uns eh nicht so üblich. Also, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwo fertige Raspberry Pis, wo man nur eine Platte anschließen muss und ein WLAN eintippen muss. Und dann läuft das einigermaßen.
Glaube ich nicht.
Das Problem ist ja auch für den faulen Informatiker wie mich dann die Lösung, die ich haben möchte. Also, wenn da einer von euch Ideen hat, ich würde mich echt freuen. Sonst würde ich jetzt langsam mal, ich muss ja erstmal die ganzen Sachen rippen und dann bis das alles eingerichtet ist und wir beide das verstehen, wie das genau funktioniert und wer sich da wie am Rechner anmelden muss, damit das alles so läuft. Ja, das dauert eh noch ein bisschen.
Also das Tolle an Plex ist dann halt auch, oder generell an so einer Software ist dann halt auch, dass der Apple TV sich halt merkt, was hast du geguckt, was hast du noch nicht geguckt, hast du zur Hälfte geguckt, da ist deine Play-Position in der dritten Staffel, in der vierten Folge bei 45:13.
Das kann man dann weitergucken.
Ja, klar.
Geil.
Also das ist dann halt so, das ist dein persönliches Media Center und das ist dann halt deins. So, und deshalb merkt sich das.
Aber es kann keine zwei User.
Ich glaube nicht, ich weiß es aber nicht genau. Ich sag jetzt mal nein, bis jemand in den Kommentaren schreibt, dass es doch geht irgendwie.
Ja, ist, glaube ich, auch egal.
Ja. Also das ist wirklich, wenn man das mal erlebt hat, gegen so den Standardfall, da ist mein Ordner mit den MP4s, so, da ist der Ordner Movies und da ist der Ordner TV-Shows und darunter ist irgendwie Batman und darunter ist Series One und oder Season One und darunter ist irgendwie so ein Ordner mit 50 Dateien und spätestens wenn irgendwo Extras, Trailers, Behind the Scenes oder sowas ist, dann fällt alles auseinander, weil kein Mensch mehr weiß, wie er es einsortieren soll. Hm. Da gibt es dann in Plex die korrekten Naming-Schemes und dann ist halt auch klar, wie benenne ich eine Trailer-Datei, wenn ich den Trailer habe und aus irgendwelchen Gründen aufheben will, weil ich ihn cool finde oder so.
Ja.
Dann gibt es eine Art, wie benennt man den Trailer und dann findet die UI auf dem Apple TV irgendwie, dann taucht da irgendwo ein Knopf auf, Trailer angucken. Geil. Und dann gibt es ihn da und dann kannst du deinen Trailer angucken, so wie du das in Amazon Prime auch kannst. Und das ist halt schick dann, ja. Und genauso für Extras und weiß nicht, irgendwie Behind the Scenes und Sonderfolgen von irgendwelchen Serien und Zeug. Ja, das kennt es dann alles. Diese Naming Conventions, wie benennt man die Dateien, damit er weiß, was das ist, die google ich persönlich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, was komplexer ist. Also wenn es jetzt nicht nur ein Film benennen ist oder so, dann gebe ich auch jedes Mal Plex Naming bei Google und dann kommt schon immer Plex Naming Convention und dann drückst du Enter und dann hast du diese Seite und dann weißt du, hier, da, lesen, okay, ja, so muss ich das benennen, alles klar. Und dann schmeißt das Pfeil da rein und gut ist.
Ja gut, also das ist ja was, wenn man jetzt erstmal nur Filme, also besagte Estet Mediathek, wo halt auch wirklich Klassiker dabei sind, die Mediathek, weiß nicht, kennst du die? Die ist so schön Regenbogenfarben.
Ja, klar kenne ich die. Ich habe sie nicht, aber ich kenne sie. Also ich habe Teile davon, glaube ich.
Ja, ich habe mir die irgendwie damals gewünscht und komplett bekommen. Und da sind halt echt 100 Filme, die wirklich, wirklich toll sind. Und die möchte ich, also ja, die sehen auch schick im Regal aus. Aber ich glaube, wir haben im Umzug jetzt erstmal andere Sachen zu machen, als DVDs in Regale reinzustellen. Auch wenn es wahrscheinlich recht leicht ist. Aber wenn wir die Filme dann zumindest alle mal vorrätig haben und man sich mal schnell so durchscrollen kann, was man denn eigentlich für coole Filme alles hat, denke ich, schaut man die auch aktiver wieder. Und das ist eben der Plan.
Das wäre zu hoffen, ja.
Weswegen ich da schon mal 100 habe, die ich da reinhau. Ja, und dann weiß ich nicht, habe ich irgendwann mal mir alles von Kubrick zusammengekauft und eine Hitchcock-Sammlung und so ein paar Sachen, ja, die ich nicht schaue, weil mir echt der Aufwand, ein DVD in ein Laufwerk einzulegen, also jetzt in dem Fall sogar erstmal ein Laufwerk anzuschließen an den Fernseher, ist mir dann doch irgendwie zu aufwendig.
Also rein rechtlich sei gesagt, dass wir nicht sicher sind, ob das legal ist. Ihr macht das auf euer eigenes Risiko, wenn ihr DVDs rippt, generell, vor allen Dingen rippt ihr keine DVDs, die euch nicht gehören.
Ja.
Und ich glaube, im deutschen oder entweder deutschen oder europäischen Recht heißt es, die Umgehung eines wirksamen Kopierschutzes ist nicht erlaubt. Und die Frage ist halt, ist der DVD-Kopierschutz wirksam, wenn der Code, ihn zu cracken, auf T-Shirts verkauft wurde? Das ist dann, da kann man sich dann drüber streiten, wie wirksam das noch ist.
Ja.
Das haben bestimmt auch schon Leute getan, ich weiß die Ergebnisse nicht. Ich habe das damals alles verfolgt, als das aktuell war, und irgendwann ist es mir egal geworden, es zu verfolgen, und ich habe diese Artikel nicht mehr gelesen, und ich weiß es nicht, wie es aktuell ist. Aber ja, ich würde mal hoffen, wenn man eine DVD besitzt, dass man dann in der Lage ist zu sagen, okay, heute gucke ich sie mal, heute kommen die gleichen Bits mal nicht von diesem Medium, sondern von diesem Medium.
Ja, das wäre schon schön.
Das muss doch erlaubt sein.
Ja, ja. Das wäre gut. Okay, also etwas ausgiebiger als sonst, heute das Thema DVDs auf Apple TV. Bringt uns zum nächsten Thema, ganz kurz noch, Fußball-WM, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Ich finde, die letzten zwei Wochen von der Fußball-WM immer so ein bisschen wie so Abschied nehmen und ein bisschen traurig. Also ich merke für mich, auch jetzt vor 4 Jahren, als Deutschland da noch bis ins Finale mitgespielt hat, es ist das, was Fußball-WM so besonders für mich macht, ist nicht, dass Deutschland da vielleicht sogar ins Finale kommt und Weltmeister werden kann. Also das ist auch ziemlich grandios. Aber dass man halt jeden Tag Fußball gucken kann. Und zwar irgendwie auf eine gewisse Art, nicht alle Spiele, aber viele Spiele dann doch irgendwie auch aufregend sind. Und
ja.
Das find ich einfach ein großes Vergnügen. Und dann sind halt diese letzten Wochen mit K.O.-Spielen, die natürlich alle oder ziemlich viele auch ziemlich hochklassig sind, schon aufregend, aber es ist auch irgendwie so ein Abschied nehmen. Und gestern die Spiele habe ich mir noch nicht angeguckt.
Belgien gegen England habe ich auch nicht gesehen, ne.
Die haben ja schon da in der Gruppenphase so ein Spiel, wo es um nichts ging. Und jetzt nochmal die Goldene Ananas spielen die gleichen Teams. Boah, nee.
Ja, wobei ich das irgendwie auch ein bisschen, also ich habe es gestern nicht gesehen, weil ich anderweitig beschäftigt war. Aber ich finde das im Fußball immer so ein bisschen traurig, dass sowas wie eine Bronzemedaille nichts gilt.
Ja, die gilt schon was. Also auch die da spielen, für die ist das schon relevant. Aber sie sind halt rausgeflogen. Und natürlich,
das ist Frankreich auch. Also für Frankreich ist auch die WM zu Ende. Stand heute im Postillon.
Genau. Da hast du 7 Spiele schon rausgeflogen. Aber den Scherz haben sie vor 4 Jahren auch schon gemacht über Deutschland. Den
machen sie jedes Mal.
Ja. Also irgendwie ist es so das einzige Spiel, was mich nicht reizt.
Ja, also ich. Ja, grundsätzlich hätte ich das geguckt, wenn ich nicht beschäftigt gewesen wäre, mein Auto zu zerlegen.
Sie ist sich am Fernseher aufgehängt, auch aufregend.
Auch schön, ja.
Ja, gefühlt 4 Meter Diagonale. Und mein Cousin hat sich nur einen Fernseher gekauft. Das war lustig, die hat so eine Steinwand, also so Blendsteine vor die Wand gemacht. Und wir mussten erst durch diese Blendsteine und dann in die Wand reinbohren, damit wir den Fernseher dann da dran hängen konnten.
Oh, geil.
Wir bohren gerade diese Blendsteine an. Oder er bohrt die Blendsteine an. In dem Moment, batsch, Sicherung raus. So, warte, das können nicht wir gewesen sein. Das waren die Blendsteine. Und dann hat halt irgendjemand, also das haben wir dann nach 10 Minuten rausgefunden. Da waren gerade welche, die Küche eingebaut haben. Die haben irgendwo 2 Kabel so, ja, wir haben irgendwas mit der Erdung verbunden. Das war nicht so gut. So, Alter! Und wir haben die Angst, dass wir die Wand an, also dass wir gerade die Kabel in der Wand angebohrt haben.
Das war eine andere Wohnung, oder was?
Nee. Gleiche Wohnung. Wir waren im Wohnzimmer und die waren in der Küche. Aber es war den FI für die komplette Wohnung. Batsch
raus. Ja, okay. Ich dachte gerade, okay, ich wusste nicht, dass sie in derselben Wohnung am Bauen waren.
Ja, ja, ja.
Nee. Ja, okay, ich dachte gerade so, in eine andere Wohnung und spielt eure Sicherung mit raus, das ist weird.
Nee, nee.
Also,
nee,
nee, nee, nee. Okay.
Die haben, also mein Cousin ist gerade umgezogen und ja.
Ja, dann, okay, jetzt verstehe ich.
haben wir hier Herd mit Masse verbunden oder mit Erde verbunden. Ja, nicht so gut. Nee, nee, aber jetzt geht wieder. Okay, gut, danke. Jungs, macht ihr da?
Dazu empfehle ich diese fantastische Radio-Comedy-Verarsche, wo der Typ bei den Stadtwerken Stuttgart anruft und mit verstelltem, schlecht imitiertem ausländischen Akzent davon redet, dass er an seinem Fernseher geschraubt hat. Und die Frau von den Stadtwerken Stuttgart ist doch einigermaßen verwirrt. Ich versuche das mal zu verlinken. Ich bin nicht sicher, ob ich das finde. Aber er sagt dann halt irgendwie, habe ich gemacht Schrauber an meinen Fernseher? Hatte gemacht, bzzz, jetzt nichts mehr Licht, warum? Die Frau ist dann einigermaßen verzweifelt, als sie ihr erklärt, dass nicht nur seine Wohnung dunkel ist, sondern Straße dunkel, Leute nichts wissen, Straße dunkel. Und sie so, was, wie, sie haben an ihrem Fernseher und die Straße ist dunkel, das geht gar nicht, das kann nicht sein, wo sind sie denn? Und dann versucht er irgendwie den Namen von der Straße zu buchstabieren und macht es absichtlich, weil es halt Radiokomödie ist, die Frau soll ja verarscht werden, macht das halt so, dass sie die Buchstaben nicht verstehen kann, weil er so tut, als ob er nicht auf Deutsch buchstabieren könnte. Und sie versucht dann immer irgendwelche Straßen raus und so, was, das kann ja nicht, so eine Straße gibt's nicht in Cannstatt. Das ist wirklich toll, ich muss das mal versuchen rauszusuchen, das ist eine von diesen Radiokomödies, die wirklich gut ist.
Okay.
Und das ist damals in der Firma, wo ich früher war, so fast speziell in der Abteilung, wo die Jungs noch einen Lötkolben in die Hand genommen haben, weil wir so Zeug repariert haben damals, ja. war das so ein Running Gag, dass irgendjemand gesagt hat, habe ich gemacht, Schraube in meinen Fernseher, hatte gemacht, bzz, jetzt nichts mehr Licht, warum? An das hat es mich gerade erinnert, so ihr bohrt in die Wand und dann nichts mehr Licht, warum?
Ja, genau. Ja, aber vor allem, also wir haben diesen Stein angebohrt. Also, weißt du?
Aber ihr wart noch nicht mal durch.
Nee, wir waren noch nicht mal durch den Blendstein. Also, wir haben noch nicht die Wand berührt. Und dann macht es halt Butsch aus. So.
Und er weiß, dass dahinter, hinter dem Blendstein, zwischen Blendstein und Wand, kein Kabel sein kann, weil er da keins reingelegt hat.
Genau. Und in der Wand ist auch kein Kabel. Also, die haben die Wand neu gemacht. Und da liegt maximal, aber eigentlich viel weiter außen, liegen hier Ton-, also Lautsprecherkabel. So, das ist alles.
Okay.
Aber eigentlich ist in der Mitte so eine senkrechte Kabelleiste, die man auch sieht, weil die oben noch Löcher hat und so weiter, wo dann der Fernseher davor ist. Ja. Ja. Okay. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach, wir haben das Spiel um Platz 3 nicht geguckt.
Genau.
Ja.
Ja, aber jetzt ist Frankreich wieder Weltmeister geworden, seit 1998 zum zweiten Mal.
Ja.
Didier Deschamps ist sozusagen der neue Franz Beckenbauer.
Ja. Und noch einer? Irgendeiner hat es noch geschafft, aber ich weiß nicht,
wer jetzt nicht.
Ja.
Und warst du für Frankreich oder warst du für Kroatien?
Ja, ich war ja für Kroatien, muss ich sagen.
Ich auch. Habe ich auf Facebook einen fantastischen Post gesehen, wer dieses Mal alles für Frankreich ist.
Ja, oh, dann, so lustig. So lustig.
Das erste Bild irgendwie sahst du dann so Europa, da war dann halt eine Frankreich-Flagge und in allen anderen Ländern war eine Kroatien-Flagge. Und dann nächste Zoom-Stufe raus, die Erde, eine Frankreich-Flagge und glaube noch irgendwie auf den französischen Antillen oder so, eine Frankreich-Flagge, Rest alles Kroatien-Flaggen und dann nächstes Level Sonnensystem, nächstes Level Galaxie.
Ja, genau, das Mischmasse
alles voller Galaxie. Sehr schön.
So ein Quatsch.
Sehr, sehr großer Quatsch, aber lustig. Ja, aber ich meine, Beatrice von Storch hat halt die Bälle nicht gut genug verteilt, ich weiß nicht, nein. Auch gemein, oder? Dass Luka Modric so ein bisschen aussieht wie Beatrice von Storch.
Ja, das ist fürchterlich, der arme Kerl, gut.
Der arme Kerl. Ja, mein, was will man machen?
Ja, aber schon ein gutes Finale. Also,
ja, tolles Tore, Spiel, kann man also, sagen. Definitiv.
Ich dachte ja, als die Kroaten den Ausgleich gemacht haben, so, okay, das war's jetzt. Überrennen sie, aber...
Ja, gut. Nee, hat nicht sollen sein. Nach 30 Minuten, 29. irgendwas oder ja, 28, genau. 29. oder so ist das Tor gefallen, 1-1. Ja. Dachte man so, okay, alles klar. Die Kroaten haben immer zurückgelegen, wenn sie gewonnen haben, so in der K.O.-Runde. Und jetzt machen sie das einfach wieder genauso und jetzt sind die Franzosen geschockt. Aber nee, hat nicht sollen sein. Also, aber das ist diese Qualität, die die beiden Mannschaften hatten. speziell die Kroaten, die Deutschland so richtig gefehlt hat und die Deutschland eigentlich auch in den Jahren zuvor gefehlt hat. Wir haben halt das Glück gehabt, oft einfach nicht zurückzuliegen. Aber uns von einem Rückstand zu erholen, das war was die deutsche Mannschaft selten gut konnte. Und das konnten die Kroaten jetzt offensichtlich bis aufs Endspiel fast immer. Also ich meine, sie haben irgendwie 4 oder 6 Mal oder so zurückgelegen.
Ja, total stark. Also wirklich gut gespielt auch.
Und dann auch nicht diese eigene Linie, diesen eigenen Stil zu verlieren, die Zuversicht nicht zu verlieren und einfach weiterzuspielen und direkt, okay, du hast gerade einen Gegentreffer bekommen, du liegst jetzt hinten, aber du spielst halt einfach nach wie vor den gleichen guten Agro-Fußball, genau. Also nach vorne. So,
kurz hinterm 16er laufen sie die ersten Spiele an. Mann, ja, genau. Oh Mann, krass.
Ja, nicht nur das, du läufst auch teilweise im 16er den Torwart an und machst einen rein. Also kann man ja auch mal machen. Geil. Ne?
Das war ein geiles Tor.
Kann ich vielleicht gerade mal erzählen, wie ich das Spiel geguckt habe? Über LTE,
ja.
Auf dem Handy. Ich war im Garten und
was hast du denn für einen Vertrag, dass du dir jetzt LTE da durchziehen kannst mit einem Monat?
Ja, die Telekom hat da zum Glück ein ganz nettes Angebot. Du kannst dir an Tagen. Ja.
Warum sagst du mir das um 20 nach Mitternacht? Jetzt ist zu spät.
Oh, das tut mir leid. Ich dachte, du wusstest das.
Ich wusste es auch. Ich wollte es eigentlich heute Abend noch machen. Da habe ich nicht mehr dran gedacht.
Ja, also du konntest dir, für die Hörer ist es jetzt total old news. Man konnte sich bei der Telekom, wenn man Telekom Mobilfunkkunde war, konnte man sich eine Dayflat kostenlos klicken. An Tagen, wo die deutsche Mannschaft gespielt hat und als sie dann rausgeschieden war, hat die Telekom dann beschlossen, okay, wir machen das auch an Halbfinals und Finale. Vielleicht war das auch vorher schon beschlossen, das weiß ich nicht.
Ja, war vorher schon.
Ja. Genau, also jetzt an den Halbfinals gab es das, also letzte Woche Mittwoch, Donnerstag war es, glaube ich, oder Dienstag, Mittwoch. Und jetzt eben am Spiel um Platz 3 interessanterweise nicht, aber Finale schon. Mhm. Und demzufolge habe ich mir heute dann halt so eine Dayflat geklickt auf Telekom Kosten.
Okay, dann haben wir auch irgendwie 5 GB oder was zieht man da durch?
Genau, ja, ich habe dann mal geguckt, ich habe meine Datenstatistiken resettet. Mhm. Weil ich das einfach mal wissen wollte und habe dann halt so mit ein bisschen Vorberichterstattung und das Spiel und dann noch schön so Nachberichterstattung, bis sie da gefeiert haben und dann noch irgendwie
bisschen Regen angeguckt.
Ja, das ganze komplette Programm. Und dann waren das am Ende 4,2 Gigabyte, die da durchs LTE gegangen sind.
Okay.
Aber es war cool. Ich meine, ich war im Garten, ja. Also ja, einfach so, da merkst super. Du mal, was so gehen würde, wenn diese Datentarife nicht so einen Stock im Arsch hätten. Du sitzt halt einfach im Garten auf der grünen Wiese irgendwo im Nichts und hast ein Handy auf dem Tisch stehen, hast ein Powerbank dran, dass das Ding akkumäßig nicht umfällt und machst dann einfach das Spiel an. Und ja, jetzt war es kein Deutschlandspiel. Wenn es ein Deutschlandspiel gewesen wäre, wäre ich heimgefahren. Wenn es mich noch brennender interessiert hätte, hätte ich ein iPad mitgenommen. Ich gebe zu, ich habe eigentlich ursprünglich nicht damit gerechnet, dass wir es im Garten gucken. Ich dachte, wir gehen heim vorher. Sonst hätte ich das iPad mitgenommen. Aber so, ja, okay, jetzt hast du die Datenflat und dann machst du es halt.
Ja, cool.
Und dann guckst du und es sieht gut aus auf dem Telefon. Klar, der Display ist ein bisschen klein, aber wir haben es irgendwie so mit einer Tupperdose und dem Akku von dem Powerbank, also diese Powerbank, und haben es da so hindrapiert, dass es irgendwie stehen bleibt und dass wir es alle sehen konnten, haben uns so gesetzt und dann Sweatscreen-Baum, dass es nicht so spiegelt. Mhm. Und dann konnten wir da, meine Freundin, ich, meine Mutter saßen im Garten und haben das Spiel auf dem iPhone geguckt und ja, wahrscheinlich hätten wir heimgehen können, wollen alle so, um das Spiel richtig zu gucken, aber auf der anderen Seite denkst du dir dann, ja, okay, geht ja auch. Ich sehe alles, ich krieg mit, ich kann die Tore sehen, ich sehe die entscheidenden Szenen. Ja. Und das ist dann schon cool. Und man denkt sich so,
weißt du, was es kostet, wenn ich jetzt bei der Telekom so ein Flat-Flat-Rate hätte, dass sie mich nicht fragen?
Ja, so ungefähr 80, 85, irgendwie sowas in der Richtung pro Monat.
Ohne iPhone abbezahlen oder, also Telefon
ja,
abbezahlen.
Ja, ja, jetzt nur der Tarif.
Okay, krass.
Dann kannst du streamen, bis der Arzt kommt. Allerdings, und das muss man dazu sagen, Tethering an den Laptop sehen sie dann nicht so gerne.
Okay.
Also sprich, an deinem Laptop dann noch das Internet weitergeben und dann da Netflix gucken den ganzen Tag, das finden sie uncool.
Mhm. Yeah.
Weil Ja.
Ja.
Das ist dann wieder so
kategorischer Imperativ. Wenn es alle machen würden, wäre blöd.
Ja, nee, in Finnland geht das auch. Also sind zwei technisch gesehen,
vier
technisch
Leute gesehen, weniger
als wir. Nee. Das ist kein Argument, weil in Helsinki die Bevölkerungsdichte in Helsinki, wie viele Leute pro Zelle, pro Funkzelle das machen, okay, die ist die gleiche. Helsinki ist eine Großstadt wie Frankfurt, wie Köln, wie Hamburg. Das ist kein Vergleich. Ja, es ist eine Großstadt. Also, ja. Punkt. Ist eine Hauptstadt. Und der Punkt ist, eine Zelle fällt um, wenn zu viele Leute pro Zelle sind. Und das passiert in Großstädten. Und in Helsinki funktioniert das. Und damit funktioniert das auch in Köln und in Hamburg und überall. Und auf dem Land sowieso.
Ja, das stimmt.
Und insofern, das ist leider kein Argument. Wird gerne immer wieder angeführt, die sind ja weniger als wir. Aber nee, tut mir leid. Also die Bevölkerungsdichte ist an der Stelle vergleichbar und damit,
ja, genau.
Wenn es
also in der Zelle ist es quasi genauso voll wie hier.
Genau.
Gut.
Ja, na gut, also da wollten wir ja eigentlich jetzt gar nicht hin. Wie gesagt, ich fand es ein cooles Finale. War ein schönes Spiel, weil man gemerkt hat, dass beide Mannschaften echt mit Herz dabei waren und bis zum Ende sich nicht aufgegeben haben. Also ganz so die letzten, vielleicht so diese Nachspielzeit, so die letzten 6, 7, 8 Minuten, da hat man gemerkt, so okay, so richtig glauben jetzt, daran, dass das, da ja, geht nichts mehr. Man weiß dann zwar, okay, die Bayern haben auch mal in der Nachspielzeit 2 Tore geschossen und auch mal 2 kassiert, aber ja, so richtig, dass das jetzt hier und heute passiert, das war dann nicht mehr zu erwarten.
Ja. Hast du dir eigentlich die Halbfinals auch angeguckt?
Ja, klar. Ja. Ich bin sowieso der Meinung, dass bei WMs und EMs die Halbfinals die besten Spiele sind.
Oftmals, ja.
Ja.
Wobei insofern, auch hier jetzt Viertelfinals und auch die Achtelfinals auch ziemlich stark waren, fand ich.
Ja klar, das heißt ja nicht, dass nicht andere Spiele auch toll sehen können, aber grundsätzlich, also Halbfinals niemals auslassen. Halbfinals sind immer die besten Spiele. Also ja, nicht immer die besten, aber es sind auf jeden Fall, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das ein richtig geiles Spiel wird.
Genau, auf eine Art, auf eine besondere Art hochklassig. Das stimmt.
Genau. Ja, England, ich war echt nicht sicher. Wie, hast du ein Tippspiel mitgemacht eigentlich?
Darüber möchte ich nicht reden.
Wie viel da bist du geworden, Tom?
Drittletzter.
Oh, da bin ich besser als du.
Also ich habe, so war es vorhin, bevor das Spiel losging.
Okay.
Ja.
Von wie viel haben da mitgemacht? Wie viele Leute?
20 oder so.
Okay. Also bei uns haben sind 20 Leute, nee, warte mal, 21, 22, 23, 24, 25 Leute sind angemeldet, aber nur 19 haben mitgetippt. Die letzten sind offensichtlich irgendwie angemeldet, aber haben keinen einzigen Tipp abgegeben.
Okay.
Deshalb alle 0 Punkte. Also sagen wir, 19 Leute haben mitgetippt und ich bin 13. geworden. Das ist irgendwie nicht geil, aber okay.
Okay.
Ja, der Beste hat 137 Punkte, der Schlechteste hat 70 Punkte und ich habe 106 Punkte. Ja. Also ich bin da irgendwie so halbwegs knapp unterhalb der Mitte. Ja, dafür, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, ist das irgendwie okay.
Ja.
Ja, Mai. Ich habe bei der Bonusfrage, gibt es ja bei Kicktipp diese Bonusfragen, da war eine der Fragen, wer wird Weltmeister, habe ich natürlich Deutschland gesagt, weil, muss man ja sagen.
Oh. Ja,
da sind halt irgendwie in der 4 Leute bei gewesen, die Frankreich gesagt haben. Einer von denen ist jetzt Gesamtsieger. Ja, Pech.
Tja.
Hast du mal Bundesliga so mitgetippt? Machst du sowas?
Ja, tippen wir jedes Jahr.
Ah, du bist hier, ist ja dabei. Hast du schon mal was gewonnen?
Ach, ich würd ja ein Riesenfest schmeißen, wenn ich in der oberen Hälfte ankommen würde.
Ich habe,
wenn ich nicht im unteren Drittel lande.
Ich bin in 2 Saisons bin ich wirklich gut gewesen und in diesen beiden Saisons war jeweils die Saison, wo die Firma keinen Preis ausgelobt hat.
No.
Einmal war ich Erster oder ich glaube, einmal war ich Erster und einmal war ich Zweiter. Da waren ein paar Jahre dazwischen. Also es war nicht hintereinander. Es gab auch Jahre, wo ich irgendwo Mittelfeld und untere Drittel und so war. Aber ich hatte so Jahre, wo ich irgendwie durch völligen Dusel dauernd in die Scheiße gegriffen habe und richtig Punkte gemacht habe. Und das war jedes Mal diese Jahre, wo es nichts zu gewinnen gab. Und dann gab es andere Jahre, wie auch jetzt hier bei dem Gewinnspiel, wo Preise ausgelobt waren. Und dann bin ich natürlich immer irgendwo unten, da gibt es nichts. Sehr unpassend, könnte man sagen.
Ja, tja. Nee, ach, ich bin da, ich mache da immer mit, weil es lustig ist, sich mit der Gruppe von Leuten, mit denen, die ich sonst eigentlich nie treffe, dann mal zu treffen und dann irgendwie ein Bierchen zu trinken, wenn die Saison wieder rum ist und man zum Grillen einladen muss. Ich versuche immer, möglichst nicht ganz Letzter zu werden, weil ich sonst muss ich es immer ausrichten.
Also, ach so, solche Regeln gibt es bei euch, das ist ja
nicht,
cool.
Nicht bezahlen, aber man muss organisieren.
Okay.
Ja.
Nee, bei uns gibt es da in der Richtung nichts. Die Hälfte der Leute, die da mittippen, kenne ich gar nicht. Also.
Ja gut, ja, das ist dann was anderes. Nö, ach, ich tippe da immer mit und ist aber wirklich so, ich habe dann einen Reminder irgendwie freitags morgens, so, boah, du musst wieder tippen. Und dann tippe ich halt immer der am Tabellenplatz höher ist, dass der gewinnt. Und ich tippe immer gegen die Eintracht, damit ich mich in jedem Fall freuen kann.
Clever.
Ja.
Ein Reminder jeden Freitag funktioniert bis auf die englische Woche, dann bist du am Arsch.
Gut. Und dann schreibt es irgendjemand in die WhatsApp-Gruppe so, heute Abend wird wieder gespielt, mach mal. Oh ja, gut, und dann logge ich mich halt ein. Okay.
Interessant übrigens, ich habe neulich bei, ich nehme an, getippt auch bei kicktipp.de, oder?
Ich habe keine Ahnung, wofür tippen. Philipps Bundesliga-Tippspiel oder so heißt das.
Okay, dann nicht. Also bei kicktipp.de ist es so, dass du dir auch so einen Reminder schicken lassen kannst. Dann sagt dir das Ding, okay, du musst jetzt tippen, da ist demnächst Deadline und du hast noch nicht. Mhm. Das ist ganz praktisch. Hatte ich bisher immer blöd, dann war das auf die Firmen-E-Mail und dann warst du in der Woche im Urlaub und dann hast du die nicht gelesen und dann, ja, bin blöd. Neulich habe ich bei Kicktipp mein Passwort ändern wollen, nee, meine E-Mail-Adresse ändern wollen und das fand ich geil. Du kannst bei kicktipp.de eine E-Mail-Adresse, wenn du dich einloggen kannst, also sprich, du hast die E-Mail-Adresse und du hast das Passwort, dann gehst du rein und dann sagst du, ja, ich möchte die E-Mail-Adresse ändern. Und jetzt würde mein ITler-Herz sagen, wenn ich die E-Mail-Adresse ändern möchte, dann muss die alte E-Mail-Adresse wenigstens mal zustimmen. So aus Sicherheitsgründen.
Ja.
So, da müsste vielleicht eine E-Mail an die alte Adresse geschickt werden, wo ein Link drin ist, den man klicken muss und dann kann man eine neue eingeben. Nö, bei kicktipp.de geht das so. Da kannst du einfach sagen, ja, nee, hier neue E-Mail-Adresse, da und da, zack. Und dann musst du vielleicht nochmal das Passwort eingeben oder so. Und dann, weil der Hintergrund war, ich hatte noch einen Kicktipp-Account und der lief aber auf meine alte Firmenadresse.
Ups.
Und auf die habe ich natürlich keinen Zugriff mehr, weil ich arbeite ja nicht mehr bei der Firma. Und dann wollte ich halt jetzt eine von meinen privaten E-Mail-Adressen dahinter legen, weil ich hätte gerne den alten Account einfach weiterverwendet, weil sonst muss ich alles neu einrichten, ist ja auch blöd. Und dann habe ich das geändert und ich dachte jetzt so, jetzt musst du deinem alten Chef eine Mail schreiben und sagen, hier, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Mail und kommt ihr an meinen alten Mail-Account oder kommt ihr da nicht dran und gibt es den überhaupt noch? Und das war so vor meinem geistigen Auge und ich dachte, okay, wenn das nicht klappt, dann machst du den neuen. Und dann ging das einfach und das war einfach, das dürfte doch eigentlich auch nicht sein, oder?
Ja, also irgendwie.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin der böse Hackerangriff, der irgendwie die Session gekapert hat oder so, dann möchte ich eigentlich nicht, dass der in der Lage ist, die hinterlegte E-Mail-Adresse zu ändern, ohne wenigstens auch zu beweisen, dass er Kontrolle über den E-Mail-Account hat.
Ja.
Aus Sicht meiner Convenience, in meiner Situation war es jetzt natürlich total praktisch, aber so richtig cool ist es, glaube ich, nicht.
Nee, das möchte man nicht. Naja, gut. So.
Ja, du sagst, dass diese Sendung sollte zu einem Ende kommen. Sie ist auch schon sehr lang.
Ja, 1,40.
Um die Partei zu zitieren, wählen Sie Sneakpot. Sneakpot ist sehr gut.
Großer
und in diesem
Krise.
Sinne verabschieden wir euch in die Woche, in die Arbeitswoche. Ich hoffe, ihr habt möglicherweise schon Sommerurlaub oder euer Sommerurlaub steht unmittelbar vor der Tür und ihr könnt euch auf ihn freuen. Bei uns ist das vielleicht so, also bei mir zumindest. Und Kommentare zu all den Themen, die wir angesprochen haben, sprich Media Center Software für Stefan.
Unbedingt.
Nice Guys.
Bitte, 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 bitte.
Hell or High Water oder Fußball-WM oder die anderen Themen, die ich gerade vergessen habe. Alles das auf sneakpod.de, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Wir freuen uns drüber. Wir danken fürs Zuhören und in der nächsten Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.
Die Nice Guys hast du vergessen. Bis nächste Woche. Tschüss.